Bevor wir in die Folge starten, möchte ich einmal kurz Danke sagen. Danke an alle, die schon bei der Ohrenzeugentour dabei waren. Das bedeutet mir wirklich, wirklich viel. Deshalb habe ich mich entschieden, einen letzten Termin zu spielen, und zwar am 25. Januar 2026 in Halle an der Saale. Die Tickets dafür gibt es ab jetzt überall, wo es Tickets gibt. Das ist die allerletzte Show der Ohrenzeugentour und das ist vor allem für euch im Osten von Deutschland, weil viele von euch traurig waren, dass ich dort nicht so viele Auftritte machen konnte. Deshalb mache ich meinen allerletzten Tourstopp bei euch. Nächstes Jahr wird es übrigens definitiv keine weiteren Live-Shows geben. Wenn ihr die Tour also noch nicht gesehen habt, ist das eure letzte Chance am 25. Januar. Tickets für die Show in Halle gibt's auf printyourticket.de, bei Eventim und überall sonst, wo es Tickets gibt.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen von nebenan und hallo Tanina.
Hallo.
Das war schon relativ nah dran. Vielleicht ist es euch aufgefallen, es ist nicht ganz Tanina. Ralf ist heute Tanina.
Sozusagen. Ralf ist heute Tanina. Und wir haben gerade festgestellt, dass Tanina anscheinend eine tiefere Stimme hat als ich.
Ich würde sagen, ja. Also kurz, bevor ihr jetzt vollkommen verwirrt seid, eigentlich wollte ich heute mit Tanina aufnehmen, dann ist sie aber krank geworden. Gute Besserung an der Stelle.
Und gute Besserung.
Ralf ist netterweise eingesprungen.
So bin ich.
Genau, so bist du und du bist auch heute Tanina. Also fühl dich so ein bisschen rein.
Ja, ich versuche jetzt, ich muss jetzt nachdenken, ich kenne ja die Folgen mit Tanina auch nicht so gut. Ne? Was ist Tanina denn so für ein typischer Gast?
Die lacht immer sehr viel rein.
Aber das mache ich nicht.
Ja, das stimmt. Vielleicht bleibst du einfach Ralf.
Ich versuch's mal.
Also wenn du jetzt Tanina wärst, dann hätte ich dir jetzt wahrscheinlich von einem ganz aufregenden neuen TV-Projekt erzählt, bei dem ich dabei war. Aber du weißt es ja schon, weil du Ralf bist.
Ach, da darfst du jetzt schon drüber reden?
Nein. darf ich leider nicht. Ich wollte nur
ein bisschen teasern, ne? Damit die Leute so richtig scheiße finden, dass jetzt labert das schon wieder, jetzt macht er sogar noch Werbung für Sachen, von denen er nicht mal mehr erzählt, was es überhaupt ist.
Ich wollte doch nur schon mal vorwarnen, da kommt was ganz Tolles. Mehr kann ich wirklich nicht sagen, sonst muss ich 12 Millionen Euro Vertragsstrafe bezahlen.
Ja, und ich darf es auch nicht, weil sonst muss Philipp auch 12 Millionen.
Aber du weißt es ja schon und du kannst zumindest schon mal bestätigen, dass es sehr cool ist.
Es ist sehr cool. Ich war auch fast ein bisschen neidisch wegen bestimmten Personen. So.
Ah, okay.
Es ist ein Reality-Format und zwar Love Island.
Es ist Naked Attraction.
Was ist denn Naked Attraction? Ist das was Milka moderiert hat?
Ja, da wo das so hochfährt.
Adam und Eva wäre auch nett.
Das, ja, eins davon wird es wahrscheinlich sein. Was ich aber sagen darf, ich kann dir und euch eine Serienempfehlung geben, aus meinem Herzen.
Ich habe was bei Instagram von dir, glaube ich.
Euphorie. Hast du das schon geguckt auf RTL Plus?
Nein.
Aber ich glaube, das magst du, weil das ist so eine, wie nennt man dieses Genre, Coming Out of Age?
Coming of Age. Boah, bist du ein älter Millennial.
Heißt das nicht so?
Coming of Age, aber dass du nicht weißt, dass das so heißt, das ist ja tatsächlich ein Filmgenre.
Ja, ich weiß, also wo es halt so um junge Menschen geht.
Ja, aber ist es jetzt so abgekupfert von Euphoria?
Nein, nicht ganz. Also Euphoria und Euphorie basieren auf demselben Original, das wusste ich nämlich vorher auch nicht. Es gibt eine israelische Serie und die ist praktisch das Original und davon ist Euphoria mit Zendaya die amerikanische Adaption und Euphorie ist die deutsche, aber die Handlung ist schon unterschiedlich.
Ich habe auch irgendwas im Radio darüber gehört.
Grundmotive sind gleich, also kann ich sehr, sehr empfehlen, gibt's bei RTL Plus. So, das darf ich sagen. Soll ich sonst noch irgendwas sagen? Ach ja, genau. Wenn ihr schon mal bei RTL Plus seid, könnt ihr da immer schon die neue Folge Verbrechen von nebenan zwei Wochen vorher hören. Und zwar kostenlos. Das heißt, ihr könnt da jetzt schon die nächste Folge hören. So, jetzt habe ich aber alles gesagt, was ich hier auf meinem Schmierzettel hatte. Wir haben Hörerpost hier noch reingeflattert bekommen.
Stimmt.
Und wenn du magst, darfst du gerne anfangen.
Okay, dann fange ich an. Nina schreibt zu Folge 144 über die Amokfahrt von Trier. Hallo Philipp, ich wollte mich mal bei dir bedanken für die letzte Folge von Verbrechen von nebenan. Die hat mir sozusagen das Leben gerettet. Oha, das geht ja gut los.
Mhm.
Sicher hast du von dem Attentat in Mannheim mitbekommen. Ich habe morgens beim Fertigmachen, um mich mit meiner besten Freundin Hanna in der Innenstadt zu treffen, deinen Podcast gehört. Und als wir dann in die Stadt gegangen sind, hatte ich den immer noch im Kopf. Als um 12.14 Uhr ein Auto auf uns zugerast kam, habe ich zu Hanna geschrien, renn. Ich weiß nicht, ob das Intuition war oder ob ich in dem Moment an Trier gedacht habe, aber Hannah und ich haben es unversehrt überlebt. Wir sind beide noch traumatisiert und die Bilder und das Geschrei der Menschen werden wir so schnell nicht wieder vergessen können. Danke, dass du aufklärst und danke dir für den tollen Podcast.
Krass, ne?
Ja, das ist jetzt aber auch ein bisschen...
Also, ich weiß noch, als die Folge rauskam, das ist ja jetzt schon ein bisschen her, genau an dem Tag, als die rauskam, war das mit Mannheim. Oh, okay. Und da haben mir dann wirklich ganz Leute erbost geschrieben, wie kannst du nur, wo ich dachte, ja, aber die Folge ist ja schon länger draußen, die war ja schon zu dem Zeitpunkt schon 2 Wochen bei RTL Plus draußen, ja. Und so eine Folge macht man ja nicht an dem Tag, wo sie veröffentlicht wird. Aber das war irgendwie...
Aber dann war es ja gut, dass du sie veröffentlicht hast.
So gesehen war es schon gut, dass ich die veröffentlicht habe. Ja, auf jeden Fall krasser zeitlicher Zusammenhang, den ich mir natürlich so nicht gewünscht hätte.
Nee.
Die nächste Nachricht hat nur indirekt was mit Verbrechen von nebenan zu tun, aber das Thema finde ich hier sehr wichtig, deswegen habe ich sie mit reingenommen. Daniel hat mir nämlich geschrieben zu Folge 12 von Dieser eine Moment, da ging es um das Thema Femizid. Da habe ich mit Svenja gesprochen, die 2 Femizide überlebt hat. Und Daniel schreibt, hallo Philipp, ich habe gerade meine erste Folge von dir mit Svenja Beck gehört und fühle mich hingezogen, dir ein paar Gedanken zu teilen. Ich selbst war immer wieder ausfällig meiner Partnerin gegenüber. Die Gewalt war emotional und psychologisch immer wieder präsent. Seit meinem größten Ausfall vom 7.12., wo ich eine Tasse kaputtgeschmissen habe, habe ich viele Podcasts über Partnerschaft und Beziehung gehört und studiert. Auf der Suche nach neuen Impulsen habe ich deinen Podcast gefunden. Ich bin unendlich erschüttert und dankbar zugleich. Ich habe mehr oder weniger die ganze Stunde lang durchgeweint. Vor Glück, dass ich rechtzeitig reagiert habe und vor Trauer, wie schlimm die Welt dran ist. Ich bin unfassbar berührt und dankbar für deine Arbeit. Ich bin 35 Jahre alt, habe Medizin studiert und danach gearbeitet, bis ich gemerkt habe, dass mich das alles ziemlich mitnimmt und eben auch meine Partnerin darunter leidet. Weil du die Menschen wie mich zum Nachdenken bringst, hast du auf jeden Fall irgendwie die Welt ein bisschen besser gemacht. Vielen Dank. Und die Nachricht fand ich so krass, weil das ja eigentlich ja von einem Täter kommt, ne?
Die Selbsterkenntnis ist ja schon mal der erste Schritt.
Und das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Botschaft, die manchmal untergeht, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr eventuell ja schnell ausrastet oder so. Da kann man sich auch Hilfe suchen. Also es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Und ich bin froh, dass Daniel, der in Wirklichkeit nicht Daniel heißt, das gemacht hat.
Absolut. So, also die Sarah, auch hier wird der Name geändert, schreibt zur Folge 140. Hab eben die Folge über Nicole Schaller gehört. Bis heute ein sehr tragischer Fall. Da ich in den 90ern direkt nebenan in Kirchlinde aufgewachsen bin, habe ich viele Nachwehen von diesem Mord bemerkt. Meine Eltern und auch die Eltern von Freunden haben uns so erzogen, dass wir nicht mit Kopfhörern unterwegs sein sollen. Maximal auf einem Ohr, damit wir immer mitbekommen, was um uns herum passiert. Mein Leben lang haben sich unsere Eltern abgesprochen, wer uns von Partys oder ähnlichem abholt und jedes Kind nach Hause bringt. Wenn das mal nicht möglich war und ich einen Teil mit dem Bus fahren musste, wurde ich von der Haltestelle abgeholt. Bis heute steckt meine Mama mir Taxigeld zu, wenn ich mal ausgehe, damit ich nicht durch die Gegend laufen muss. Die Angst bei den Eltern in der Gegend, die das damals alles mitbekommen haben, sitzt bis heute tief. Damals vor allem, weil kein Täter gefasst werden konnte. Und deshalb umso mehr Respekt für die Eltern Schaller und wie sie mit allem umgegangen sind.
Finde ich irgendwie auch heftig, weil das ist ja, also wir haben das ja im Podcast schon ein paar Mal gehabt, dass so eine Tat mehr Menschen zu Opfern macht als die, die man auf den ersten Blick sieht. Und da, finde ich, kann man ganz gut merken an dem Beispiel, was das für Kreise zieht, ne? Also nicht nur die Familienangehörigen des Opfers, Nicole Schaller in dem Fall, sondern wirklich auch so Freunde und der ganze Ort und Eltern, die das an die Kinder weitergeben.
Wobei ich dazu sagen muss, man darf gar nicht mit Kopfhörern und Vollbeschallung durch den Amtsstraßenverkehr. Also
das sowieso nicht, ja. Aber weiß ja auch, gibt durchaus Menschen, die das tun.
Ich nicht.
Das ist sehr löblich von dir. Du bist ein braver Bürger.
Ich bin ja auch regelkonform. Zwanghaft schon leider eher.
Andrea hat mir noch geschrieben, und zwar zu Folge 138, wenn Kinder töten. Ich habe gerade die Folge von heute beendet und irgendwie hinterlässt sie mich sprachlos und leer. Sie ist so stark, so echt, so schonungslos. Also in der Folge ging es vor allem darum, wie eben schon frühkindlich geprägt wird, dass manche Kinder eben gewalttätig werden. Also dass das Hirn wirklich verkümmert, wenn Kinder in ihren frühen Jahren keine Zuneigung und keine Liebe erfahren. Und das schreibt die Andrea hier auch. Ich bin Grundschullehrerin und erlebe jeden Tag, was Eltern anrichten können. Bisher alles privatempirisch in Anführungsstrichen. Das alles in der Folge jetzt wissenschaftlich eingeordnet zu bekommen, hat mir total geholfen und gleichzeitig fühle ich mich ohnmächtig und frage mich, wie wir als Gesellschaft und das System, in dem ich arbeite, das Ganze aushalten sollen. Woher die Ressourcen kommen sollen, dem etwas Vernünftiges entgegenzusetzen. Danke für die Aufklärung. Diese Folge werde ich sicher noch öfter hören, um die Dinge, die ich jeden Tag sehe und erlebe, benennen zu können. Danke für den Podcast und wir sehen uns bei einer Live-Show in Hamburg. Ja, auch das irgendwie ganz wichtiges Thema, haben wir immer wieder. Prävention, Sozialarbeit. Wäre schön, wenn es davon mehr gäbe.
Und wenn es fair bezahlt würde.
Und wenn es fair bezahlt würde, genau, ja.
So, dann haben wir hier Tessa, Name und Beruf anonymisiert.
Aus Gründen, das wirst du verstehen, okay, wenn du das jetzt gleich vorliest.
Schreibt zu Folge 137, Tod in Amsterdam. Hi, zu Sammy Baker. Ich bin Polizistin in Österreich und bearbeite Vorwürfe von Polizeigewalt und auch tödliche Waffengebräuche von Polizisten im Dienst. Den Sachverhalt zu hören, tut mir in der Seele weh, das muss ich echt sagen. Niemand räumt gerne Fehler ein, genauso wenig wie jemand einen Menschen erschießt. Aber dann ist es umso wichtiger, diesen Sachverhalt aufzuarbeiten und das objektiv. Ich muss sagen, dass mir das manchmal auch schwerfällt. In diesem Fall fehlt es echt an jeder Ecke, da weiß ich gar nicht, was mich am meisten aufregt. Es ist schwer, mit betroffenen Familienmitgliedern zu arbeiten, das kann ich dir sagen. Wenn da weinende und völlig gebrochene Menschen vor dir sitzen, die die Welt nicht mehr verstehen. Ich hatte oft schon Amtshandlungen mit psychisch kranken Menschen. Manche Situationen kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich gebe zu, ich hatte auch schon Angst, nicht mehr nach Hause zu kommen. Dennoch muss man einen kühlen Kopf bewahren. Dennoch muss man Situationen einschätzen können. Wenn ich weiß, dass es ein Patient ist, ändere ich mein Vorgehen. Das klingt leichter, als es ist. Vieles ist nicht vorauszusehen und zu lenken. Es bleibt mir nur zu sagen, dass mir diese Geschichte sehr, sehr leid tut. Mir tun die Eltern leid, die sich gegen einen schwer zu durchdringenden Apparat stellen, obwohl diese Aufklärung und Aufarbeitung mehr als nur verdient haben. Eines weiß ich jedoch ganz gewiss. Das sagt mir meine Erfahrung und das sagt mir mein Verstand. Nicht jeder Beamte, der an dieser Amtshandlung beteiligt war, ist glücklich damit. Nur wird keiner was sagen. Immerhin will man nicht in den eigenen Reihen gefressen werden. Und das ist zusätzlich ein sehr, sehr großes Problem. Die Angst vor den eigenen Kollegen und die Angst, dafür fertig gemacht und gemobbt zu werden. Ich wünsche der Familie von Sammy alles Gute.
Ich freue mich immer sehr, wenn ich Nachrichten bekomme von Polizistinnen und Polizisten, weil ich, also wenn die den Podcast hören, ist das ja schon irgendwie eine Art Ritterschlag, klingt jetzt blöd, aber die wissen ja, wie es läuft, so sagen wir mal. Ne? Also alle, die irgendwie in dem Bereich tätig sind, natürlich auch Juristinnen und Juristen. Und bei dem Fall habe ich so viele Nachrichten bekommen, auch so viele krasse, also ganz viel Anteilnahme, was mich natürlich sehr gefreut hat, aber auch viele echt eklige Nachrichten, so nach dem Motto, der Junge ist selbst schuld, dass er erschossen wurde. Und ich frage mich immer, woher sowas kommt, weil also diese fast schon Schadenfreude, dass es da jemanden getroffen hat, der Drogen konsumiert hat und dass der es ja dann verdient hat, erschossen zu werden von der Polizei, finde ich ein bisschen eklig.
Ich glaube, wir leben halt leider in einer Gesellschaft, in der jeder der Meinung ist, er weiß es besser. Mhm. Und er hat vor allem das Recht, alles zu kommentieren.
Oh ja.
So.
Da machen wir jetzt einen Riesenfass auf bei dem Thema, aber bin ich vollkommen deiner Meinung. Habe ich gestern noch witzige Diskussionen geführt. Aber wir wollen ja heute auch noch über einen Fall sprechen.
Was?
Habe ich gehört.
Ich dachte, ich bin Tamina.
Ja, stimmt. Aber ja, ich habe schon so lange keine Hörernachrichten mehr gemacht. Es kam jetzt öfter mal der Wunsch, deswegen habe ich es heute wieder getan. Also alle, die jetzt sich beschweren, Pech gehabt.
Pech gehabt, Tamina war's.
Tamina war's. Ich könnte nichts dafür. Also es gibt einen Grund, warum ich mit dir heute über diesen Fall spreche. Und dieser Grund heißt Sarah Altrock. Die war damals 14 und hat als Schülerin den Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium 2002 hautnah miterlebt. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an diesen Amoklauf von Erfurt 2002?
Ja, schon. Also da war ich zwar 17, also ich war auf jeden Fall noch in der Schule. Und sowas hat es ja, glaube ich, auch in dem Ausmaß noch gar nicht gegeben in Deutschland. Also dementsprechend hat man da natürlich schon was von mitbekommen. Ich weiß, dass das für uns... Wir waren, ohne dass ich da jetzt zu sehr ins Detail gehe, wir waren so eine Laptop-Klasse. Mhm. Und da war es tatsächlich gang und gäbe, dass in den Pausen solche Ego-Shooter gespielt wurden.
Ah, okay.
Und das hat dann natürlich eine sehr große Diskussion ausgelöst, über die wir wahrscheinlich dann ja auch nochmal sprechen werden. Mhm. Und das ist halt das, was ich davon so sehr präsent noch im Kopf habe.
Wart ihr auch auf dieser schlimmen Seite heimlich in der Schule?
Auf welcher schlimmen Seite?
Kennst du die nicht mehr? Wie hieß die denn?
Rotten.
Ja, rotten.com.
Nee, das war doch schon längst vorbei zu dieser
Gab's das?
Zeit.
Ja, das ich weiß,
war, also ich kenne diese Seite. Also ich
glaube, da war ich so 12 oder
genau,
so, als ich da drauf
also
war.
Das war stimmt, das war davor. Bei mir.
Ja.
Also da, nee.
Bitte googelt das nicht, falls ihr das nicht
Ich kennt. Weiß nicht, ob es die Seite noch gibt. Ich glaube, mittlerweile
ich
ist das wahrscheinlich
gibt's das war die schlimmste Seite im Internet.
Seiten. Ja, das war schon.
Aber das war so eine Mutprobe. Das heißt,
ich wollte gerade sagen, das war es. Aber das ging dann auch schnell in diese Richtung Pornografie irgendwann.
Ja, alles.
Und ich fand das, also ohne, dass ich jetzt sagen möchte, ich war schon immer so toll, aber, aber ich fand das schon immer sehr ekelhaft.
Ja,
also da konnte ich noch nie was mit anfangen.
Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir damals dann das erste Mal, da war ich auf dem Gymnasium, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, ja, muss ich gewesen sein, so eine Amok-Übung gemacht habe. Mit der Klasse.
Das haben wir
danach, wurde das bei uns eingeführt.
Ich sage jetzt nicht, auf welcher Schule ich war, weil die haben das anscheinend nicht so gesehen. Aber ich muss aber auch zugeben, dass ich weiß gar nicht warum, aber das, ich habe das nicht mehr so greifbar in Erinnerung, außer diese Diskussion über diese Spiele.
Interessant. Ja, aber dann ist es ja heute eigentlich guter Anlass, nochmal darüber zu reden. Sarah war nämlich zu Gast in meinem zweiten Podcast bei dieser einen Moment und hat mir davon erzählt in Folge 34, wie sie mit diesem Amoklauf umgeht, wie sie das damals erlebt hat. Das Interview könnt ihr jetzt hören, überall wo es Podcasts gibt, und einige Ausschnitte aus dem Gespräch hört ihr auch in dieser Folge. Inhaltswarnung wie immer vorab. Wir sprechen über einen tödlichen Amoklauf an einer Schule, über Traumata und auch durch Suizid durch eine Schusswaffe. Wenn ihr das gerade nicht hören könnt, dann überspringt diese Folge lieber. Bist du bereit?
Let's go.
Der 26. April 2002 beginnt für die 14-jährige Sarah Altrock wie jeder andere Freitag auch. Es ist ein schöner sonniger Tag in Erfurt und die Achtklässlerin geht wie jeden Morgen zu Fuß zum Gutenberg-Gymnasium, da sie nicht weit von der Schule entfernt wohnt. Auf dem Weg sammelt sie noch eine Freundin ein und die beiden quatschen noch ein bisschen miteinander, bis sie am Schuleingang angekommen sind. Um 7:30 beginnt hier der Unterricht. Das Gutenberg-Gymnasium liegt ziemlich zentral in einem belebten Wohnviertel und hat einen guten Ruf in der Stadt. Für die Menschen aus der Gegend gehört die Schule fest zum Alltag dazu. Viele kommen jeden Tag auf dem Weg zum Bäcker, zur Arbeit oder zur Kita daran vorbei. Schon von außen wirkt das fünfstöckige Gebäude aus dem Jahr 1906 ziemlich imposant mit seinem großen Haupthaus und den zwei Türmen links und rechts, Rundbogenfenstern und Stuckverzierungen über dem Haupteingang. Sarahs große Schwester hat hier ihren Abschluss gemacht und auch Sarah geht gern zur Schule. Heute stehen am Gutenberg-Gymnasium die letzten Abi-Prüfungen an, deshalb ist es an diesem Freitag etwas ruhiger als sonst. Die Lehrer ermahnen die Schüler auf den Gängen und im Schulhof nicht zu laut zu sein und auch der Pausengong ist extra ausgeschaltet, damit die Schüler bei ihren Prüfungen nicht gestört werden. In der vierten Stunde hat Sarah mit ihrer Klasse Französisch bei Frau Weber im Raum 208 im zweiten Obergeschoss. Als die Stunde um 11:15 vorbei ist, versammeln sich noch einige Schüler rund um das Lehrerpult. Sarah geht in der Pause kurz auf den Flur und bekommt plötzlich mit, wie mehrere Mädchen aus dem Klassenzimmer rechts von ihr schreiend in die Toilette gegenüberrennen. Nur Sekunden später kommt aus einem anderen Klassenzimmer im Flur auf einmal eine schwarz gekleidete und vermummte Gestalt. Während die Person zügig in einem Raum auf der gegenüberliegenden Flurseite geht, meint Sarah, eine Waffe in ihrer Hand zu erkennen. Sie spürt zwar die Angst und die Panik, die sich um sie herum breit machen, kann die Situation so schnell aber gar nicht richtig erfassen. Schreiende Schüler rennen über den Flur und Sarah geht gemeinsam mit einigen Klassenkameraden wieder zurück in das Klassenzimmer hinter ihr. Sie bekommt nicht mit, wie die vermummte Gestalt kurz einen Blick durch die Tür wirft und dann wieder verschwindet. Doch mittlerweile hat auch Französischlehrerin Frau Weber bemerkt, dass hier etwas nicht stimmt. Sie sagt den Schülern, dass sie sich in der hintersten Ecke des Klassenraums oder hinter Tischen verstecken sollen und schließt die Tür des Klassenzimmers ab. Ein großer Teil der Klasse kauert sich an der Rückwand des Raumes zusammen. Einige halten sich an den Händen und weinen. Andere sind ganz still, machen sich klein und starren mit weit aufgerissenen Augen zur Tür. Doch ein Mitschüler von Sarah kann die ganze Aufregung nicht verstehen. Der 15-jährige Ronny Möckel ist erst vor kurzem als Sitzenbleiber neu in Sarahs Klasse gekommen. Er ist ein Jahr älter als die anderen und genervt. Ronny hält das Ganze für einen Abi-Streich und ist sauer, weil ihn Frau Weber nicht zum Rauchen auf den Schulhof lässt. Ungeduldig steht er vor der Klassentür. »Das ist doch alles nur Verarsche. Lasst mich hier raus«, sagt er noch zu seiner Lehrerin. Dann rüttelt es plötzlich heftig an der Türklinke und nur Sekunden später fallen 8 Schüsse. Von diesem Moment hat Sarah mir erzählt.
Ich war hinten an der Wand mit anderen Mitschülern und ich habe quasi laute Geräusche, also lautes Knallen gehört, mehrfach hintereinander, habe mir die Ohren zugehalten, weil es so laut war, habe den Kopf auf die Knie gelegt. Und als ich dann quasi die Augen wieder aufgemacht habe und nach vorne geschaut hat, habe ich gesehen, dass dort ein Mitschüler und eine Mitschülerin von mir auf dem Fußboden lagen hinter der Tür.
Heftig. Also ich muss ehrlich zugeben, dass ich, hättest du geglaubt, dass das halt gerade passiert in dem Moment? Weil ich habe da jetzt gerade ganz viel drüber nachgedacht, hätte ich das also ernst genommen.
Ja.
Ich glaube, ich wäre jetzt nicht zur Tür gerannt und hätte gesagt, lasst mich hier raus. Aber
ja,
ich glaube auch, ich hätte gesagt, ey Leute, das ist doch jetzt irgendein schlechter Scherz.
Ja, das, also ich glaube, heute wäre das was anderes.
Ja, absolut.
Aber zu dem Zeitpunkt hatte es das an einer deutschen Schule in der Form noch nicht gegeben. Da komme ich gleich zu. Nee, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich es auch nicht ernst genommen.
Also wie gesagt, das heißt nicht, dass ich jetzt versucht hätte rauszukommen. Aber ich glaube tatsächlich, ich hätte auch erstmal gedacht, das ist doch jetzt hier irgendwie Unsinn.
Voll.
Aber jetzt hat er, also der ist nicht reingekommen und hat einfach durch die Tür geschossen, oder was?
Ja, also man vermutet, dass er das aus Frust gemacht hat, weil er eben nicht reingekommen ist. Die Tür war ja abgeschlossen und irgendwie dann gehofft hat, dass er so jemanden trifft. Die Kugeln durchschlagen ohne Mühe die alte orangene Holztür. Das ist ja keine Sicherheitstür oder so. Eine der Kugeln trifft Ronny, der ja genau dahinter steht, weil er gerade raus will. Eine andere Kugel verletzt Sarahs Freundin Susanne Hartung, die zu dem Zeitpunkt noch bei Frau Weber am Lehrerpult steht. Beide brechen sofort zusammen. Auf Susannes weißem Shirt erkennt Sarah Blutflecken, die immer größer werden. Die Französischlehrerin Frau Weber wählt sofort die 110 und berichtet den Beamten mit zitternder Stimme, dass gerade jemand in der Schule geschossen hat und 2 verletzte Schüler bei ihr im Klassenraum liegen, die sofort Hilfe brauchen. Gemeinsam mit den Schülern versucht sie noch, erste Hilfe zu leisten und die Blutung zu stoppen. Also an der Stelle, die Lehrerin ist richtig krass, ne? Also wie die sofort reagiert hat, Tür abschließen, ne? Alle irgendwie sich verstecken und so und jetzt auch erste Hilfe. Das Krasse ist aber, dass mehrere Schüler aus der Klasse ebenfalls versuchen, die Polizei zu alarmieren, aber die nimmt sie nicht richtig ernst. Die Beamten glauben an einen üblen Scherz. Das heißt, die können sich überhaupt nicht vorstellen, dass sowas passiert an einer Schule. Kurz danach kommen die Notrufe der 8C aber schon gar nicht mehr richtig durch, denn sie sind nicht die einzigen, die Hilfe brauchen. Die Leitstelle wird an diesem Morgen mit Anrufen aus dem Gutenberg-Gymnasium regelrecht überflutet. Zeugen berichten von Schüssen in der Schule und zum Teil auch von Verletzten, die in den Schulfluren liegen. In der Schule und davor herrscht das reinste Chaos. Als die erste Polizeistreife um 11.08 Uhr eintrifft, rennen Schüler panisch aus dem Gebäude, lassen in ihrer Angst Jacken und Schultaschen einfach fallen, springen über Zäune. Weg. Einfach nur weg. Ihnen gegenüber stehen am Anfang nur 2 völlig überforderte Polizisten. Auf dem Schulhof ist die Kunstlehrerin Birgit Detke gerade dabei, die Schüler zu evakuieren. Sie treibt sie aus dem Gebäude heraus. Sie sollen so schnell wie möglich nach draußen in Sicherheit. Dabei sieht sie überhaupt nicht, dass eine vermummte Person hinter ihr aus der Schule kommt. 2 andere Lehrer schreien den Schülern auf dem Hof noch zu, dass sie rennen sollen. Erst da bemerkt Birgit Detke den Schützen. Die 39-Jährige rennt noch Richtung Lehrerparkplatz, aber sie hat keine Chance. Der Täter läuft ihr nach und feuert mehrmals auf sie. Birgit Detke bricht zwischen den Autos zusammen. Schüler, die sich in der Nähe verstecken, können noch ihre Hilferufe hören. Der Schütze folgt ihr und feuert auf die schwerverletzte Lehrerin am Boden weitere Kugeln ab. Einer der beiden Polizisten sieht das und versucht noch, die Schüler auf dem Schulhof in Sicherheit zu bringen. Doch dann gerät er selbst unter Beschuss und geht am Boden in Deckung, während er über Funk Verstärkung anfordert. Danach verliert er den Täter aus den Augen. Gleichzeitig ist eine weitere Streife am Nebeneingang der Schule an der Pestalozzi-Straße angekommen. Die beiden Polizisten springen aus dem Wagen und streifen ihre schusssicheren Westen über. Sie rennen gerade Richtung Schulhof, als plötzlich ein weiterer Schuss fällt. Er kommt von oben aus einem Fenster der Schule. Der 41-jährige Polizist Andreas Gorski bricht verletzt zusammen. Seine schusssichere Weste klappt dabei wieder auf. Er hatte noch nicht die Zeit, sie richtig zu schließen. Es fallen noch 3 weitere Schüsse. Einer davon trifft Gorskis Brust und verletzt ihn tödlich.
Ich krieg gerade richtig Gänsehaut. Also ich finde, man muss jetzt natürlich, wirst du bestimmt später auch nochmal sagen, natürlich die Polizei da echt in Schutz nehmen. Das war für die ja nun auch eine komplette berechtigte Überforderung,
ja.
Weil die für sowas ja, also das ist ja vorher noch nie so passiert. Ich gebe zu, wenn ich mich so versuche daran zu erinnern, dass mir gar nicht so bewusst war, dass auch ein Polizist dabei zu Tode gekommen ist.
Ja, das habe ich auch erst bei den Recherchen wieder gelernt. Ich hatte das irgendwie auch verdrängt, weil man nur die Lehrer und Schüler im Kopf hatte. Muss zugeben,
für mich war das auch jetzt gerade nochmal so ein bisschen eine Erkenntnis, dass man viele Dinge vielleicht auch wieder vergisst. Ja. Oder vielleicht aber, wie gesagt, wir waren ja selber noch jung.
Ja, stimmt.
Vielleicht auch gar nicht so wahrgenommen hat. Ja. Und sich vielleicht auch gar nicht so informiert hat. Stürmen die denn jetzt? Oder was macht die Polizei?
Ja, ganz so einfach ist es nicht. Ich muss gerade noch die ganze Zeit an dieses Bild denken von diesen zwei Polizisten, die da einfach hinkommen, denken, ja, wir schauen uns das mal an, so als Streifenpolizisten.
Ich finde das ganz bitter.
Und dann rennen dem wirklich schon die Leute entgegen, ja, und da schießt einer. Das ist ja ein Wahnsinn.
Ich finde vor allem, jetzt denken die ja erstmal, das ist ein dummer Scherz.
Ja.
Das heißt, die gehen da wahrscheinlich hin und sagen so, jetzt den zeigen wir es jetzt aber mal. Und dann plötzlich kommen da diese Menschen auf die zugerannt.
Ja.
Und die realisieren, ey shit, hier passiert wirklich was. Und dann fallen da schon Schüsse. Ja. Also das finde ich schon.
Ach. Ja, also du hast ja gerade gefragt, ob die Polizei jetzt die Schule stürmt. Und das passiert halt erstmal nicht. Denn, das haben wir ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, eine Situation wie die, über die wir jetzt hier sprechen, hat es vorher weder in Erfurt noch in ganz Deutschland gegeben. Also es gab schon Menschen, die an Schulen Menschen getötet haben. Also knapp 40 Jahre vorher hat zum Beispiel ein psychisch kranker Mann an der Volksschule im Kölner Stadtteil Volkhofen 8 Kinder und 2 Lehrerinnen mit einem selbstgebauten Flammenwerfer getötet. Aber das, was da gerade am Gutenberg-Gymnasium passiert, ist aus heutiger Sicht der allererste Amoklauf an einer deutschen Schule. Sowas kennt man zu diesem Zeitpunkt eben nur aus den USA. In Deutschland gibt es dafür nicht mal Einsatzpläne. Wir waren die Nullserie, wird später einer der Polizisten feststellen. Außerdem ist die Lage absolut chaotisch, darüber haben wir auch gerade schon gesprochen. Auch die Informationen über Täter und Opfer, da ist einiges durcheinander. Einige Schüler berichten der Polizei von einem maskierten und bewaffneten Täter. Andere wollen 2 Täter mit Waffen in der Schule gesehen haben. Die Streifenpolizisten sind für so eine Situation überhaupt nicht ausgebildet und haben auch nicht die Ausrüstung dafür. Das merken sie spätestens nach dem Tod ihres Kollegen. Deshalb entscheidet man sich dafür, auf das Spezialeinsatzkommando zu warten. Genauso ist es damals auch vorgeschrieben. Auch die Notärzte müssen deshalb draußen vor der Schule warten. Die Gefahr ist zu groß, dass sie selbst in die Schusslinie geraten. Währenddessen haben sich die Schüler und Lehrer, die die Schüsse gehört haben, in den Klassenräumen verbarrikadiert. Andere haben sich auf der Schultoilette eingeschlossen. In der Aula haben die Abiturienten an die Fenster einen großen Zettel geklebt. Darauf steht in großen Buchstaben das Wort Hilfe. Und dieses Bild hatte ich sofort wieder im Kopf. Das ist so ein berühmtes Bild, wo man wirklich nur diese leere Fensterscheibe sieht und diesen Zettel mit Hilfe. Auch Sarah und ihre Klasse hocken verzweifelt neben ihren verletzten Mitschülern. Zu dem Zeitpunkt glauben sie noch, dass die beiden gerettet werden können. Doch auch als um 11.35 Uhr, etwa 20 Minuten nach ihrer Alarmierung, die ersten Kräfte des SEK eintreffen, kommt immer noch keine Hilfe. Denn es fehlen wichtige Informationen wie ein Gebäudeplan. Die Schule ist sehr alt und sehr verzweigt. Es gibt wahnsinnig viele Räume, mehrere Treppenhäuser und Halbgeschosse und damit auch viele, viele, viele Versteckmöglichkeiten für einen Täter. Das SEK bereitet sich also auf das schlimmstmögliche Szenario vor. 2 Täter, die noch in der Schule herumlaufen und um sich schießen. Die beiden zu finden, hat damals oberste Priorität, um weitere Opfer zu verhindern. Deshalb müssen die Spezialkräfte besonders vorsichtig vorgehen und die Schule systematisch von unten nach oben durchsuchen. Das braucht Zeit. Was die Einsatzkräfte zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen können, nach den tödlichen Schüssen auf den Polizisten ist es einem Lehrer gelungen, den Schützen in einem Raum einzuschließen. Genau das erzählt er auch kurz danach der Polizei. Doch die Information kommt offenbar nicht an, obwohl sogar mehrere Polizisten den Raum 111 sichern, hinter dem sie den Täter vermuten.
Moment, das muss ich jetzt noch mal kurz rekapitulieren. Mhm. Also, ein Lehrer hat den Täter eingesperrt in einem Klassenzimmer, hat es den Einsatzkräften mitgeteilt.
Mhm.
Die haben den Raum dann gesichert, also das heißt, die haben den umstellt, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, sozusagen aufgepasst, dass der da nicht keiner rauskommt. Also der Raum war ja abgeschlossen und die haben sich dann davor gestellt, sozusagen, ja.
So, aber diese Information hat dann nicht die Runde gemacht. Gut, Also das heißt, die konnten jetzt nicht sagen, wir können jetzt stürmen, gefahrlos und die Leute da rausholen. Gut, die dachten natürlich auch noch, es gibt einen zweiten Titel.
Ja.
Aber wieso hat das denn, also wieso konnten die das denn nicht vernünftig kommunizieren?
Ja, das ist eine Frage, über die später sehr viel gestritten wird. Also Fakt ist, dass es damals vor Ort so gut wie gar keine Kommunikation gibt. Also der Funk ist zum Teil gestört und auch mit dem Handy bekommt man keinen Empfang. Das ist halt ein sehr altes Gebäude, ne? Weißt ja selbst, wie das in so manchen Häusern ist.
Mhm.
Und da kommst du mit dem Handy nicht durch und mit dem Funk auch nicht. Und es gibt ganz lange gar keine Verständigung zwischen der Polizei und den Rettungskräften. Und ebenfalls ist zum Teil unklar, wer jetzt eigentlich die Führung bei dem Einsatz übernimmt. Also ein bisschen Kompetenzgerangel. Also viele interne Probleme bei der Organisation, die am Ende dazu führen, dass die Einsatzkräfte draußen nicht wissen, was drinnen passiert und umgekehrt. Und dass Schüler und Lehrer mehrere Stunden in der Schule ausharren müssen, neben toten Lehrern oder Freunden, obwohl es schon längst keine Gefahr mehr gibt. Es wurden aus Minuten Stunden und aus Stunden eine Ewigkeit. So wird eine eingeschlossene Referendarin die Zeit bis zu ihrer Rettung später beschreiben. Und vor allen Dingen, wenn du ja nicht weißt, wann die Rettung kommt.
Du weißt ja nicht mehr, ob es vorbei ist.
Genau, also das ist ja ganz, ganz furchtbar. Das zieht sich ja wahnsinnig für die Menschen dort. Erst um 12 Uhr beginnt das SEK, die Schule zu stürmen. Schwer bewaffnet rennen die Spezialkräfte in das Gebäude und durchsuchen systematisch jeden Raum. Die Schüler, die noch in der Schule sind, werden dann erstmal gemeinsam in einen gesicherten Klassenraum gebracht. Also wie man das aus Filmen kennt, ne, die stürmen da durch, Bereich ist gesichert, da werden dann Schüler hingebracht und die arbeiten sich so Bereich für Bereich vor. Eine komplette Evakuierung der Schule erscheint den Spezialkräften damals zu gefährlich, weil sie gehen ja davon aus, dass es mindestens noch ein zweites Täter gibt, der dann noch irgendwo rumrennt und nur darauf wartet, dass die Schüler nach draußen rennen, dass er wieder auf sie zielen kann. Im Sekretariat finden die Einsatzkräfte die stellvertretende Schulleiterin Rosemarie Heiner und die Sekretärin Anneliese Schwertner. Die Notärzte, die mit dem SEK endlich in das Gebäude konnten, können nur noch den Tod der beiden Frauen feststellen. Ein ähnlich grausames Bild bietet sich den Einsatzkräften auf den anderen Etagen. Auch für sie ist der Einsatz am Gutenberg-Gymnasium extrem belastend, denn für die Opfer können sie nicht mehr viel tun. Als meine Männer aus diesem Gebäude wieder herauskamen, habe ich in leere Gesichter geblickt, erzählt der Leiter des SEK später. Im südlichen Treppenhaus entdecken die Einsatzkräfte dann den schwerverletzten Biologielehrer Hans Lippe, der mittlerweile seit einer Stunde nach Hilfe ruft. Und auch das, stell dir das vor, du bist schwer verletzt und du hörst, da sind Einsatzkräfte. Und du schreist nach Hilfe, das ist ja furchtbar.
Aber weißt du, was ich viel schlimmer finde, ist, du weißt ja gar nicht, wer da kommt.
Ja, theoretisch kann es ja alles sein, ja.
Also das...
Aber vielleicht hast du ja irgendwie Polizisten da rennen sehen, ja, und denkst so,
dieser Terror.
Jetzt kommen die. Und das ist ja ganz, 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 ganz schlimm. Also das werden auch später viele Schüler berichten, die die Hilferufe ihres Lehrers aus ihren Klassen heraus gehört haben. Es war schrecklich, sagt einer. Die Notärztin beginnt sofort mit der Versorgung des Lehrers und fordert eine Trage und ein Beatmungsgerät an. Als die SEK-Beamten etwa 15 Minuten später mit dem Material wiederkommen, ist der Lehrer tot. Er ist einer von insgesamt 16 Opfern des Todesschützen. Insgesamt 71 Mal hat der Täter an diesem Frühlingsmorgen im Gutenberg-Gymnasium geschossen. In den Schulfluren und Klassenzimmern liegen überall Patronenhülsen und leere Magazine rum. Auf der Herrentoilette im Erdgeschoss finden die SEK-Beamten weitere ungenutzte Munition. Das heißt, er hätte noch viel mehr schießen können. Auf ihrem Weg durch das Gebäude erreichen sie auch irgendwann den zweiten Stock mit dem Klassenraum 208, den Raum, in dem Sarah mit ihren Mitschülern seit fast 2 Stunden ausharrt. Mit schönen Geschichten aus der Schulzeit haben sie versucht, sich von der schlimmen Situation abzulenken. Ronny und Susanne liegen immer noch regungslos auf dem Fußboden des Klassenzimmers. Sie haben schon lange aufgehört zu atmen. Als Sarah hört, wie die Polizisten über den Gang laufen und sich etwas zurufen, klopft es an der Klassentür. Jemand ruft: Aufmachen, Polizei! In der Klasse bricht plötzlich wieder Panik aus. Alle haben Angst, dass der Täter doch nochmal zurückgekehrt sein könnte. Also genau das, was du gerade meintest. Also du kannst ja nicht mal sicher sein, dass die Polizei ist. Ganz vorsichtig öffnet Kunstlehrerin Frau Weber die Tür mit den Einschusslöchern und schwarz gekleidete und vermummte SEK-Beamte stürmen in den Raum. Also es dauert logischerweise einen Moment, bis die Schüler verstehen, dass sie jetzt wirklich in Sicherheit sind, weil die dem Täter halt auch ziemlich ähnlich aussehen, ne? In dieser schwarzen, ja, Montur. Ne? Also erst am nächsten Tag wird Sarah aus den Nachrichten erfahren, dass Ronny und Susanne tot sind. Gemeinsam mit ihren Mitschülern wird sie vom SEK in den Chemievorbereitungsraum gebracht. Das, was sie auf dem Weg durch die Schule zu sehen bekommen, kann Sarah auch Jahre später nicht vergessen.
Wir laufen quasi an toten Lehrern und Lehrerinnen vorbei. Also ich kann mich an zwei erinnern, die ich gesehen habe, die ja regungslos auf der Treppe lagen, teilweise auch blutverschmiert im Gesicht. Ich weiß, dass mir so ein bisschen die Knie eingesackt sind, dass ich da noch so ein bisschen quasi ja in dem Moment irgendwie gucken musste, dass ich die Treppe nicht runterfalle, weil so die Knie ein bisschen weich geworden sind. Und dann sind wir quasi in diesen Vorbereitungsraum erstmal mit allen anderen Schülerinnen und Schülern geführt worden.
Also, es ist jetzt ein ziemlich doofer Satz, das so zu sagen, aber man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ja.
Aber das war auch genau mein Gedanke, das kann man sich nicht vorstellen.
Ich habe jetzt gerade so überlegt, das sind ja alles so Dinge, das kennen wir aus Filmen, ja. Das kennen wir aus meinetwegen irgendwelchen komischen Horrorparks oder so ein Unsinn, ja. Wo das gefaked ist. Aber das tatsächlich durchmachen zu müssen und zu realisieren, was da passiert ist, da fehlen mir einmal die Worte.
Ich glaube, das ist für keinen in dem Moment fassbar, weil die sind ja wirklich an ganz vielen Leichen vorbeigelaufen, die sie halt eben auch kannten, wie das in der Schule so ist. Ne? Also eigentlich kennst du ja jeden Lehrer auch vom Sehen irgendwie. Und dementsprechend ist ja auch eine große Aufregung dann in diesem Raum. Also alle reden wild durcheinander und versuchen irgendwie zu verarbeiten, was sie da eben erlebt haben. Gerüchte machen die Runde darüber, welcher Lehrer noch lebt und welcher tot ist. Erst jetzt fangen die Schüler an zu begreifen, was hier wirklich passiert ist. Und langsam wird auch klar, der Täter hatte es offenbar vor allem auf die Lehrer abgesehen. Viele Schüler berichten, dass die Gestalt in den Fluren einfach an ihnen vorbeigelaufen ist. Es kam mir vor, als ob er uns gar nicht wahrgenommen hat, erzählt eine Schülerin, die an diesem Tag ihre Abi-Klausur im vierten Stock geschrieben hat. Warum der Täter nicht auf Sarahs Lehrerin Frau Weber geschossen hat, ist bis heute unklar, weil er hat ja erstmal einmal in den Klassenraum reingeschaut, bevor sie die Tür dann zugemacht hat. Mhm. Es wird vermutet, dass er sie übersehen hat, als er das erste Mal in den Klassenraum geguckt hat, denn die Lehrerin ist sehr klein und fiel vermutlich unter den Schülern, die um sie herum am Lehrerpult standen, nicht wirklich auf. Gegen 13 Uhr findet das SEK dann den Täter in Raum 111. Nachdem der Geschichtslehrer Rainer Heise ihn dort eingeschlossen hat, hat er sich selbst erschossen. Seine Waffe liegt noch neben ihm. Auf den Rücken hat er eine Pumpgun geschnallt. Während die etwa 180 Schüler und Lehrer in der Schule weiter auf ihre Evakuierung aus dem Gebäude warten, ist die Nachricht von dem Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium mittlerweile überall in den Nachrichten zu sehen. Fernsehteams, Übertragungswagen und unzählige Reporter versuchen vor der Schule die besten Bilder und Reaktionen einzufangen. Auch viele verzweifelte Familien und Eltern sind zu der Schule gefahren. Sie wollen wissen, ob ihre Kinder, Geschwister oder Eltern noch leben. Fassungslosigkeit macht sich breit. Alle rätseln, was dort passiert sein könnte und wer der Täter ist. Nur ein junger Mann, der hinter der Polizeiabsperrung steht, hat ein ganz seltsames Gefühl. Peter Erich war bis vor kurzem selbst noch Schüler des Gutenberg-Gymnasiums und hat ja auch sein Abi gemacht. Als er aus den Nachrichten von dem Amoklauf an seiner Schule erfährt, fährt er gemeinsam mit einem Kumpel sofort zur Schule. Die beiden schauen sich einen Moment an und nicken sich dann still zu. Dann macht es also doch, murmelt Peter.
Also ich muss noch mal kurz ein bisschen zurückspulen. Mhm. Das, was mich tatsächlich, ich glaube, das ist, stell dir vor, du hörst im Radio oder im Fernsehen, dass an der Schule, an denen deine Kinder, Geschwister oder sonst jemand zur Schule geht, dass da gerade Schüsse gefallen sind. Ich weiß gar nicht, ob der Begriff Amoklauf dann sofort im Spiel war, aber dass da halt gerade was passiert und du fährst dahin, du hast keine Ahnung, also du kriegst mit, da sind Leute gestorben und du hast keine Ahnung, ob deine Angehörigen damit drunter sind, das finde ich so heftig.
Und dann wartet da der Reporter der Bild-Zeitung auf dich.
Ja, gut, da brauchen wir nicht drüber zu reden, da habe ich eine ganz eindeutige Meinung. Also wie gesagt, Journalismus ist wichtig, Free Speech und so, aber alles mit Respekt, ne?
Ja, ja.
Und das,
Das ist auch wieder, ne, wir waren gerade beim Thema unvorstellbar, irgendwie wiederholen wir uns heute, aber auch das ist so unvorstellbar, das zu hören und dann dahin zu fahren. Und natürlich gibt's halt die erste Zeit, solange da der Täter vielleicht noch in der Schule ist, überhaupt keine Informationen und später dauert das ja auch, bis das alles aufgeklärt ist, ne? Wer unter den Opfern ist.
Ich muss mir gerade wirklich vorstellen, wie auch die hatten ja keine Ahnung, wann ist das vorbei, passiert da noch was, was ist da überhaupt passiert? Die wissen nur, da sind Menschen gestorben. Ja. Also, irre. Aber gut, kommen wir zurück zu Peter. Mhm. Der ist da kein Schüler mehr, das habe ich jetzt richtig verstanden.
Genau.
Aber man scheint trotzdem zu wissen, wer der Täter ist.
Ja, also er und sein Kumpel haben zumindest eine Vorahnung. Peter Erich denkt damals sofort an seinen Schulfreund, als er von diesem Amoklauf hört, an den 19-jährigen Robert Steinhäuser. Die beiden haben sich in der 7. Klasse kennengelernt und angefreundet. Robert, oder auch Steini, wie ihn seine Freunde nennen, ist ein blasser Junge, der gerne Computerspiele spielt und immer wieder Probleme in der Schule hat. Mit seinen Freunden redet er darüber aber nur wenig. Sie bekommen nur mit, wenn er sich wegen seiner schlechten Noten über seine Lehrer aufregt. Denn mit denen kommt er so gar nicht klar. Er wollte immer auffallen und ist damit bei den Lehrern angeeckt, berichtet eine Mitschülerin über ihn. Für sein Versagen und seine schlechten Noten in der Schule sind in den Augen von Robert nur die Lehrkräfte verantwortlich. Wenn es in Latein bergab ging, war der Lateinlehrer schuld. Wenn es in Geschichte nicht klappte, der Geschichtslehrer, erzählt Peter über seinen Freund. Man müsste sie alle erschießen, sagt Robert dann oft bei seinen Hasstiraden. Irgendwann hören seine Freunde schon gar nicht mehr richtig hin. Auf einer Klassenfahrt nach Brandenburg wird der damals 17-jährige Robert dann von dem Biologielehrer Hans Lippe beim Rauchen und Trinken erwischt. Als der ihm eine Standpauke hält, formt Robert die Hand zu einer Pistole und feuert imaginäre Schüsse auf seinen Lehrer ab. Dich erledige ich, schleudert er dem Lehrer entgegen. Dafür bekommt Steinhäuser kurz darauf eine Verwarnung. Und genau dieser Lehrer namens Hans Lippe wird später auch zu den Todesopfern gehören. Aufgrund seiner schlechten Noten sieht es dann so aus, als würde Robert das Abitur nicht schaffen. Er muss die 11. Klasse wiederholen und Peter macht seinen Abschluss ohne ihn. Also die waren gleich alt und der eine ist halt sitzen geblieben. Der Kontakt zwischen den beiden Freunden wird weniger. Aber noch am Montag, also 5 Tage vor der Tat, treffen sich die beiden zusammen mit anderen Freunden am Erfurter Petersberg. Dort erzählte Robert, dass er an diesem Freitag sein Englisch-Abi schreibt. Er wirkte richtig gelöst, erinnert sich Peter später an diesen Moment. Zu diesem Zeitpunkt weiß er nicht, dass sein Freund schon vor Monaten von der Schule geflogen ist. Robert Steinhäuser wird an diesem Freitagmorgen kein Englisch-Abitur schreiben. Stattdessen packt er eine Reisetasche voll Munition und Waffen, verabschiedet sich von seinen Eltern und geht zu Fuß zum Gutenberg-Gymnasium, das nur wenige Minuten entfernt ist. Etwa gegen 10.50 Uhr betritt er die Schule. Im Erdgeschoss trifft er noch auf den Hausmeister und fragt ihn, ob die Schulleiterin da sei. Der Hausmeister, kennt den Schüler vom Sehen und gibt ihm deshalb Auskunft. Nichts deutet für ihn in diesem Moment auf die schreckliche Tat hin, die Robert Steinhäuser plant. Der 19-Jährige geht dann in eine Toilette im Erdgeschoss und zieht sich dort eine schwarze Skimaske über das Gesicht. Nur seine dunklen Augen sind noch zu erkennen. Schwarze Klamotten trägt er sowieso jeden Tag. Aus seiner Tasche holt er eine Pistole und eine Pumpgun, die er sich mit einem Schultergurt auf den Rücken schnallt. Er sah aus wie ein Ninja-Kämpfer, berichten viele Schüler später. Robert Steinhäusers tödlicher Streifzug beginnt im Sekretariat. Nach und nach arbeitet er sich dann durch die Schule, geht von Raum zu Raum, kontrolliert die Klassen und feuert jedes Mal ohne zu zögern, wenn er einen Lehrer oder eine Lehrerin entdeckt. Er spricht dabei kein Wort und arbeitet sich systematisch von unten nach oben durch das Gebäude, so wie er das auch bei seinen Computerspielen jeden Tag gemacht hat. Doch jetzt hat er eine echte Waffe in der Hand. Nicht alle bekommen sofort mit, was gerade passiert. Einige, die die Schüsse hören, glauben an einen Abi-Streich oder vermuten Baulärm dahinter. Denn in der Schule verlegen Handwerker in einigen Räumen gerade Fußboden. Also es kommt auch noch mit dazu, zu der Verwirrung. Bis die Schüler und Lehrer die tödliche Gefahr bemerken, ist es für viele schon zu spät. Die Schulleitung, die schon kurz nach den ersten Schüssen ihre toten Kolleginnen im Sekretariat entdeckt, hat keine Möglichkeit, die ahnungslosen Schüler und Lehrer im Gebäude zu warnen, denn einen Amok-Alarm gibt es damals noch nicht. Und so kann Robert Steinhäuser mehr als 10 Minuten lang ungehindert mit seiner Waffe durch die Schule gehen. Also ich finde es ganz wichtig, an dieser Stelle mal die Namen von allen Opfern aufzuzählen und nicht nur über den Täter zu sprechen. Deswegen jetzt hier mal ganz kurz die Namen. Die Lehrer: Heidrun Baumbach, Monika Burkhardt, Dr. Birgit Detke, Yvonne Sophia Fulsche-Bär, Rosemarie Heiner, Gabriele Clement, Hans Lippe, Helmut Schwarzer, Hans-Joachim Schwertfeger, Anneliese Schwertner, Heidemarie Sicker und Peter Wolf. außerdem die Referendarin Carla Pott, Polizeihauptmeister Andreas Gorski und die beiden Schüler Susanne Hartung und Ronny Möckel, also die beiden Schüler, die bei Sarah in der Klasse gestorben sind.
Heftig. Also natürlich sind Schüler nicht von jedem Lehrer ein großer Fan. Mhm.
Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache so, ja.
Ich denke auch. Trotzdem finde ich es, ich kann das einfach nicht in Einklang bringen, wie das auch nur ansatzweise irgendwas rechtfertigen kann. Aber gut, ich habe jetzt natürlich irgendwie 1000 Fragen zu Robert, aber vielleicht schließen wir erstmal diesen Tathergang ab, was da jetzt noch passiert ist. Also ein Lehrer hat jetzt hat ihn ja eingesperrt oder hat ihn gestoppt. Wie macht er das?
Ja, es ist der 60-jährige Geschichts- und Kunstlehrer Rainer Heise. Und der hat gerade seine Kunststunde im ersten Stock beendet, als er die ersten Schüsse hört. Er zögert nicht lang und scheucht die Schüler aus den Gängen nach unten auf den Schulhof. Als er nochmal reingeht, um weitere Schüler zu evakuieren, sind die Flure leer. Deshalb schließt er sich in einem Klassenraum im ersten Stock ein. Als er kurz danach vor der Tür ein schlurfendes Geräusch hört, will er kurz nachsehen. Und gerade als er die Tür öffnet, steht der Täter plötzlich genau vor ihm. Dieser zieht sich in diesem Moment seine Maske vom Gesicht und Rainer Heise erkennt sofort seinen ehemaligen Schüler. Robert, warst du das? Fragt er den 19-Jährigen entsetzt. Dieser atmet heftig, Schweißtropfen laufen ihm über das blasse Gesicht und sofort richtet er seine Waffe auf seinen Lehrer. Doch als der ihn fragt, ob er ihn jetzt auch erschießen will, lässt Robert überraschenderweise die Waffe sinken. Herr Heise, für heute reicht's, sagt er. Und der Geschichtslehrer macht jetzt instinktiv genau das Richtige. Er schaut Robert direkt an und bietet ihm ein Gespräch an. Wir müssen uns unterhalten und da kommst du am besten rein, sagt er zu Robert, während er die Tür zu Raum 111 weit öffnet. Und Robert tut tatsächlich, was der Lehrer ihm sagt. Als er an Heise vorbei durch die Tür geht, gibt dieser dem 19-Jährigen von hinten einen kräftigen Schubs und schließt die Tür hinter Robert Steinhäuser zu. Der ist vermutlich so überrascht, dass er gar keine Chance mehr hat zu reagieren.
Mutig. Hätte ich mich nicht getraut.
Ist das nicht krass? So.
Ja, diese Ruhe. Ne?
Diese Ruhe zu haben und sich auch zu trauen, den anzusprechen, sagen, Robert, warst du das?
Aber ich glaube, ohne diese Tat damit schmälern zu wollen, also diesen Mut, dass er ja trotzdem irgendwas in dem gesehen haben muss, weil der hat ja auch die Maske abgenommen, ne?
Na, das mit der Maske ist wahrscheinlich eher Zufall. Der hat die Tür in dem Moment aufgemacht, als der sich die Maske abgezogen hat, weil in dem Flur war ja keiner mehr und der hat geschwitzt. Vielleicht wollte er die einfach loswerden oder es war dann jetzt eh egal mit der Maske, keine Ahnung. Aber genau in dem Moment, wo er sozusagen die Maske sich vom Gesicht gezogen hat, ist der Herr Heise ja dann aus der Tür rausgetreten.
Ja, also es hätte auf jeden Fall anders ausgehen können. Also dementsprechend war er schon ein krasser Typ.
Ja, also auch darüber wird später sehr viel diskutiert werden. Die Medien machen den charismatischen Geschichtslehrer damals schnell zum unfreiwilligen Helden dieses schrecklichen Tages. Immer und immer wieder muss er seine Geschichte erzählen. Und viele fragen sich damals, warum ausgerechnet Heise von Robert Steinhäuser verschont wurde. Weil er hatte ja schon so viele Lehrer umgebracht. Warum hört er dann bei ihm auf? Auf diese Frage hat Rainer Heise auch keine Antwort. Wir hatten kein gutes, aber auch kein schlechtes Verhältnis, versucht er zu erklären. Im abschließenden Untersuchungsbericht wird vermutet, dass Robert Steinhäuser zu diesem Zeitpunkt einfach keine Energie mehr hatte. Und in diesem verletzlichen Moment hat der Lehrer offenbar genau die richtigen Worte gefunden, weil er ihn als Mensch gesehen hat und nicht als Täter. Das könnte Robert Steinhäuser wieder zurück in die Realität geholt haben. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht. Ne? Wir können nur spekulieren hier an der Stelle. Eingeschlossen in dem Raum muss dann für ihn klar gewesen sein, dass ihn die Polizei gleich finden wird und dass es für ihn vorbei ist. Also hat er dann Suizid begangen.
Ja, das mit dem Menschen habe ich gerade auch gedacht, dass das vielleicht was in ihm ausgelöst hat, einfach so gesehen zu werden. Aber vielleicht halt auch, weil das dann ja auch der Erste war, der ihn erkannt hat. Das heißt, das war nicht mehr diese anonyme Maske, die er getragen hat, sondern plötzlich war da jemand, der wusste, wer ist das. Und Vielleicht hat das auch was ausgelöst. Aber es schmälert halt in keinster Weise also den Ruhm, den er sich damit, wer weiß, wie lange das sonst weitergegangen wäre. Ob er dann wirklich zu müde gewesen wäre, ob er wirklich aufgehört hätte, das weiß halt keiner. Also somit hat er einfach das Richtige gemacht. Aber es gab jetzt ja Zeugenaussagen, dass es zwei Täter sind. Mhm. Löst sich das denn noch auf? Oder?
Also man kann aus heutiger Sicht ganz klar sagen, es gab keinen zweiten Täter. Das hat man in einem unabhängigen Untersuchungsbericht zu dem Amoklauf später auch eindeutig festgehalten, obwohl es eben bis heute die Gerüchte gibt, dass es noch einen zweiten Täter gab. Die Beweise sind eindeutig, alle tödlichen Schüsse in der Schule wurden aus Robert Steinhäusers Waffe abgegeben. Also es gab keine andere Waffe. Die Kommission, die die Ereignisse später untersucht, nennt gleich mehrere Gründe dafür, wie es zu dieser Theorie des zweiten Täters kommen konnte. Möglicherweise sind einige Schüler Robert Steinhäuser auf seinem Weg durch die Schule zweimal begegnet. Vielleicht haben sie aber auch die Rufe der Polizisten gehört und für die Stimmen der Täter gehalten. Robert Steinhäuser ist außerdem sehr zügig und entschlossen unterwegs. Das führt zum Beispiel auch dazu, dass die Schüsse extrem schnell hintereinander fallen. Deswegen ist zum Beispiel auch der Polizist auf dem Schulhof davon ausgegangen, dass es einen zweiten Täter geben muss, weil es ja gerade erst auf dem Schulhof war er erst und dann kurze Zeit später hat er den Andreas Gorski aus dem oberen Stockwerk erschossen. Also auch für die Polizei war das lange unklar, weil die dachten, okay, so schnell kann man eigentlich nicht von A nach B kommen. Aber es wird später untersucht und dabei kommt heraus, ja, es ist möglich gewesen, vom Schulhof so schnell in den zweiten Stock zu kommen. Und dann vielleicht noch so eine Sache, in so Extremsituationen verschwimmt ja irgendwie das Zeitgefühl. Das kennt man vielleicht auch, wenn man selber schon mal in irgendeiner extremen Situation war. Muss jetzt nicht sowas Krasses sein wie da, aber ne? Also wo man auch irgendwie nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Und da ist es definitiv so, dass bei Zeugenaussagen gerade die Zeitangaben nicht so richtig verlässlich sind.
Vor allem bei dem, was da alles passiert
ist. Ja, genau, ne? Weil so viel gleichzeitig passiert. Auf der anderen Seite ist natürlich auch nachvollziehbar, dass das SEK da kein Risiko eingehen darf. Und deswegen dauert es eben so lange, bis die ganze Schule durchsucht ist. Unter den Augen zahlreicher Journalisten, die ihre Kameras und Mikrofone in die Menge halten, werden Schüler und Lehrer schließlich gegen 3:15 aus der Schule evakuiert. Also fast 4 Stunden, nachdem die ersten Schüsse fielen. Sie werden erst in der Turnhalle von Notfallseelsorgern und Sanitätern betreut und später dann zum Sportplatz in der Nähe gebracht, auf dem schon viele Familien warten. Unter Tränen schließen die Eltern hier ihre Kinder wieder in die Arme. Auch Sarahs Mutter ist gekommen, gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und der Freundin, mit der Sarah eigentlich nach der Schule verabredet war. Zum ersten Mal seit Stunden hat Sarah hier das Gefühl, in Sicherheit zu sein. Doch zwischen all den Familien, die sich weinend in die Arme schließen, stehen auch die Menschen, die immer noch auf ihre Kinder, Geschwister, Partner oder Eltern warten. Noch haben sie die Hoffnung, dass sie jeden Moment auch auf dem Sportplatz auftauchen werden. Erst am späten Abend, als alle Leichen identifiziert werden, gibt es traurige Gewissheit. Ist ja auch so schlimm.
Ne? Ja, ganz einfach nur, ich muss gerade tatsächlich sagen, jetzt kommen tatsächlich die Tränen richtig unangenehm.
Ist das nicht schrecklich? Dann stehst du da.
Ich kann da gerade ganz schlecht verarbeiten, wenn ich mir vorstelle, wie du da stehst und diese Hoffnung hast.
Ja.
Und dann kommt keiner. Also dieses Gefühl, das wünsche ich niemandem, das, boah.
Ja, weil du siehst, bei den anderen kommt wer.
Krass. Das hätte ich auch noch nicht.
Es ist gar nicht schlimm. Das ist mir in diesem Podcast auch schon mal passiert. Ja, aber das ist Folter. Das ist so schlimm.
Ja, und du änderst es halt nicht, ne? Also das, ja. du sitzt da, du wartest, du hast immer noch die Hoffnung. Ich meine, ganz ehrlich, wahrscheinlich sitzt du da 3 Tage später und hoffst, der hat sich in irgendeinem Keller eingesperrt und kommt noch oder so.
Vielleicht noch.
Also, solange du die Leiche nicht gesehen hast, aber das, oh, grausam.
Ja, und dementsprechend steht natürlich ganz Erfurt, nein, ich würde wahrscheinlich sagen sogar ganz Deutschland nach dieser Tat unter Schock. Nur wenige Stunden nach den Schüssen wird auf den digitalen Infotafeln der Stadt schon einer sinnlosen Tat gedacht. Am Abend gibt es einen spontanen Trauergottesdienst, an dem hunderte Erfurter teilnehmen. Alle Kirchenglocken in der Stadt läuten an diesem Abend gleichzeitig. Die ganze Stadt hält für einige Minuten inne. Diese seltsame Stille wird sich auch in den nächsten Tagen noch über die Stadt legen. Viele Schüler halten sich weinend in den Armen und gedenken ihrer toten Lehrer und Mitschüler. Der Platz vor dem Eingang der Schule verwandelt sich in ein riesengroßes Blumenmeer. Schüler, Eltern und Lehrer, sie alle zieht es immer wieder zu dem Ort zurück, an dem diese schreckliche Tat passiert ist. Nichts wird jemals so sein, wie es einmal war, schreiben sie in einer Traueranzeige in der Zeitung. Sarah schreibt eine Woche nach der Tat in ihr Tagebuch, das ihr euch übrigens auch bei Insta angucken könnt. Also das hat sie mir zur Verfügung gestellt, diesen Ausschnitt daraus. Etwas so Schreckliches ist passiert und ich hatte einfach nicht die Kraft und die Lust, hier einzutragen. Über allem steht die Frage nach dem Warum. Sie steht auf Plakaten, die vor der Schule aufgestellt wurden. Sie wird von jedem Journalisten gestellt, der damals nach Erfurt kommt. Warum hat Robert Steinhäuser 16 Menschen erschossen? Er selbst kann diese Frage nicht mehr beantworten. Einen Abschiedsbrief hat er nicht hinterlassen. Dafür aber eine Tasche voll Munition und die Quittung für die Waffen auf seinem Schreibtisch. Die findet Roberts älterer Bruder in dessen Zimmer, nachdem er von den Schüssen am Gutenberg-Gymnasium in den Nachrichten gehört hat. Normalerweise liegen ja alte Pizzakartons und anderer Kram rum, doch an diesem Tag ist Roberts Zimmer seltsam aufgeräumt und das Bett gemacht. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie so gezittert, sagt Peter Steinhäuser hinterher über den Moment, als er realisiert, dass sein Bruder der Amokläufer ist. Peter glaubt, dass die Quittungen auf dem Schreibtisch Roberts Abschiedsbrief an seine Familie waren. In den Tagen und Wochen nach der Tat wird jedes Detail von Robert Steinhäusers Leben unter die Lupe genommen. Die Ermittler versuchen herauszufinden, woher sein Hass kam, sprechen mit Roberts Freunden und seiner Familie. Die veröffentlicht eine Woche nach der Tat einen Brief in der Zeitung. Es tut uns leid, dass unser Sohn und Bruder so ein entsetzliches Leid über die Opfer und ihre Angehörigen, die Menschen in Erfurt und Thüringen, über ganz Deutschland gebracht hat. Sie haben nicht geahnt, was der 19-Jährige offenbar schon seit einem halben Jahr geplant hatte und machen sich dafür schwere Vorwürfe. Wir haben versagt, meint der Vater. Und mir geht das irgendwie total nah an der Stelle, weil die Eltern und der Bruder, die können ja auch nichts dafür. Ja,
ich finde, das zeigt einfach, dass es dann nur Verlierer gibt. Ja,
also
das ist, ich finde das so schlimm.
Und deswegen, ich glaube, das muss man auch nochmal explizit erwähnen, das ist für alle furchtbar, aber eben auch für die Familie des Täters. Und für die ist nach diesem 26. April 2002 ebenfalls nichts mehr so, wie es war.
Kommen wir nochmal kurz zu dem Narrativ von eben, du stehst da, du kriegst mit, da ist was passiert.
Ja.
Du hast Angst um deine Angehörigen und dann kommt die Nachricht, dein Angehöriger ist der Täter.
Ja.
Ja. Ja. Ja, was ich gerade schon gesagt habe, es gibt eigentlich nur Verlierer. Ganz ehrlich, ach, der Robert hat ja am Ende auch verloren. So, ich kann halt einfach noch nicht im geringsten nachvollziehen, was ihn zu so einer Tat motiviert hat. Ich verstehe das einfach nicht. Ja, vielleicht erzählst du da was.
Ja, genau. Vielleicht gucken wir uns sein Leben mal ein bisschen genauer an. Es gibt ja gerade nach so Amok-Taten oft die Diskussion, ob man überhaupt über den Täter reden sollte oder nicht. Aber ich finde es gerade in dem Fall wichtig, weil sich, das wirst du gleich verstehen, aus seinem Leben auch einige gesellschaftliche und politische Lehren dann später gezogen wurden. Und der Name von ihm ist sowieso in der Welt. Also auch darüber sollten wir, finde ich, reden. Aber deswegen war es mir eben auch so wichtig, die Opfernamen einmal komplett zu nennen. Also Robert Steinhäuser wird am 22. Januar 1983 geboren. Er hat einen 6 Jahre älteren Bruder namens Peter, von dem haben wir ja gerade schon gehört. Die Familie wohnt in einem gepflegten Altbau in der Ottostraße in Erfurt, mitten in der historischen Altstadt. Roberts Vater arbeitet bei Siemens, seine Mutter Christel ist Krankenschwester. Der Junge war ein ganz anhängliches Kind, sagt sie über ihren jüngeren Sohn. Christel bleibt deshalb auch zu Hause, damit Robert nicht in die Krippe gehen muss. Also sie gibt eine Zeit lang ihren Job auf, weil der halt nicht in die Kita will. In der Grundschule ist Robert ein unauffälliger und eher mittelmäßiger Schüler. Deshalb kommt er danach auf die Regelschule, wo er seinen Haupt- und Realschulabschluss machen kann. In seinem Zeugnis der 5. Klasse wird er als höflicher und strebsamer Schüler beschrieben. Auch seine Noten sind damals noch in Ordnung. Aber die Zustände an der Schule gefallen den Eltern nicht. Deshalb schicken sie Robert auf das Gutenberg-Gymnasium, auf dem sein älterer Bruder gerade erfolgreich seinen Abschluss macht. Christel Steinhäuser wird das später als grauenhaften Fehler bezeichnen. Mit dem Wechsel verschlechtern sich Roberts Noten, denn der blasse Junge ist anders als sein älterer Bruder überfordert und schafft es nicht, mit dem Druck in der Schule umzugehen. Während sein großer Bruder draußen mit seinen Freunden auf dem Bolzplatz Fußball spielt, hockt Robert drinnen in seinem Zimmer. Von dem Geld, das er damals zur Jugendweihe bekommt, ich glaube, das ist so die Ostversion von Firmung, oder? Jugendweihe?
Boah, das kann ich dir nicht sagen.
Ja, also ich glaube, es ist sowas Ähnliches wie Firmung. Von diesem Geld kauft er sich mit 14 seinen ersten eigenen Computer, den er dann immer wieder nachrüstet. Eine Nachbarin von gegenüber sieht ihn seitdem immer nur am Rechner sitzen. Dort, also am Rechner, spielt Robert stundenlang Ego-Shooter, bei denen er mit einer Waffe zahlreiche Gegner töten muss. Viele von diesen Spielen sind eigentlich gar nicht für Minderjährige zugelassen. Die Eltern versuchen immer wieder, ihren Sohn vom Computer wegzulocken, aber das war wie eine Sucht, so klagt seine Mutter später. Robert zieht sich immer mehr zurück, wird mürrisch und still und redet kaum noch mit seinen Eltern. Die erklären sich das Verhalten ihres Sohnes mit der Pubertät. Robert spielt zwar auch Handball in einem Erfurter Verein und steht als Torwart im Tor, doch auch da ist er jetzt nicht so besonders ehrgeizig und eher mittelmäßig. Überhaupt hat er an wenig Freude, außer an seinem Computerspiel. Sein Vater sagt ihm immer wieder, mach was, streng dich an, aber er dringt nicht zu seinem Sohn durch. Doch Robert Steinhäuser hat auch eine andere Seite. In der Schule fällt er mit seiner schwarzen Kleidung und seiner Vorliebe für Metal- und Bandshirts zwar auf, aber er ist jetzt nicht so der Außenseiter. Einige Mitschüler beschreiben ihn als ruhig, intelligent und auch als kontaktfreudig. Eine berichtet auch, dass Robert häufiger mal mit Freunden in der Disco war. Also das klingt jetzt nicht so nach dem Amokläufer-Klischee des Außenseiters, von dem man sonst ja immer wieder hört. 1999 startet Robert dann doch nochmal einen Versuch, sein Leben in den Griff zu bekommen. Er will extern an einer anderen Schule seinen Realschulabschluss machen. Weil seine Noten dafür zu schlecht sind, bricht er den aber ab. Diese Niederlage muss ihn damals ziemlich frustriert haben, wie man heute vermutet. Aber Robert Steinhäuser hat nie gelernt, damit vernünftig umzugehen oder auch nur andere um Hilfe zu bitten. Stattdessen entwickelt er einen Größenwahn und eine ziemlich verzerrte Selbstwahrnehmung. Einmal möchte ich, dass mich alle kennen. Diesen Satz sagt er häufig zu Mitschülern.
Ich gebe zu, dass auch ich immer die Wahrnehmung hatte, dass das so ein massiv gemobbter Schüler war, also von Mitschülern und Lehrern gemobbt. Nee. Und das ist das, was mich jetzt gerade, glaube ich, sehr schockiert, dass das ja nicht im geringsten eine Rolle gespielt hat. Also am Ende war der überfordert, das hätte man vielleicht sehen müssen. Aber ich verstehe immer noch nicht, was ihn jetzt zu dieser radikalen Tat motiviert hat.
Ich glaube, man kann sich das nur so ein bisschen zusammenpuzzeln, aber es kommen jetzt noch so ein paar, ich nenne es mal Systemfaktoren dazu. Im Juni 2000, also da ist er dann wieder am Gutenberg-Gymnasium, sind Roberts Noten so schlecht, dass die Schule und die Eltern entscheiden, dass Robert die 11. Klasse wiederholen muss. Doch auch das ändert nichts. Robert Steinhäuser sitzt lieber am Computer, als für Klausuren zu lernen. Irgendwann fehlt er dann auch unentschuldigt im Unterricht. Als er seinen Lehrern schließlich ein ärztliches Attest vorlegt, kommt kurze Zeit später heraus, dass der damals 17-Jährige das Attest gefälscht hat. Am 4. Oktober 2001 gibt es dann ein Gespräch zwischen Robert, der Schulleitung und noch einigen anderen Personen. Steinhäuser wird mitgeteilt, dass er die Schule verlassen muss. Er wirkte nach dem Gespräch fertig und verstört und hat immer nur mit dem Kopf geschüttelt. So beschreibt es der damalige Klassensprecher, der Robert nach Hause begleitet. Und der geht damals mit ihm nach Hause, weil die schon damals Angst hatten, dass er sich wegen dieses Schulrausschmisses was antun könnte. Trotzdem haben sie es gemacht. Also,
warum haben die denn jemanden mitgeschickt und hatten Angst, dass er sich was antut?
Ja, das Problem in dem Fall ist, dass dieser Verweis, also Verweis ist ja eh schon mal eher uncool, aber in dem Fall bedeutet das, dass Robert Steinhäuser gar keinen Abschluss hat. Also er steht komplett ohne Abschluss
da. Nicht mal Realschule.
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in diesem Fall. In Thüringen bekommen Schüler damals im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern am Ende der 10. Klasse, also 10. Klasse des Gymnasiums, keine mittlere Reife. Also das bedeutet, wenn du dein Abi nicht bestehst oder wie Robert Steinhäuser von der Schule verwiesen wirst, hast du in Thüringen zu diesem Zeitpunkt gar keinen Schulabschluss und damit eigentlich auch keine Chance auf einen vernünftigen Job. Weil bei uns, ich glaube in NRW ist es so, dass du die mittlere Reife automatisch erlangst.
Musst du keine Prüfung machen.
Genau, es gibt in manchen Bundesländern gibt es halt extra Prüfungen dafür.
Ich glaube jetzt mittlerweile gibt es die aber auch.
Kann sein, aber ne, also da ist es halt so, Thüringen hat meiner Meinung nach das Worst-Case-Szenario aufgemacht. Die haben gesagt, okay, wenn du jetzt dein Abi nicht bestehst oder irgendwie von der Schule fliegst, hast halt nichts.
Aber das erklärt dann, warum er versucht hat, den Realschulabschluss nachzuholen.
Genau, warum er eben vorher schon versucht hat, extern den irgendwie zu machen. Vielleicht war das so eine Art Abendschule oder so, wo man das machen konnte. Stimmt. Also eine weitere Absicherung.
Das ist dann ja definitiv Bedarf in Thüringen.
Ja, also das ist halt ganz, ganz krass, weil das ja wirklich, also ich will das jetzt nicht kleinreden, man fälscht natürlich kein Attest, aber wenn du überlegst, dass er deswegen sein ganzes Leben, ne? Also Richtig, richtig übertrieben, würde ich auch sagen an der Stelle. Die Schulleitung des Gutenberg-Gymnasiums bietet Robert an, dass er sein Abitur auf einem anderen Gymnasium machen kann. Aber an den anderen Schulen der Umgebung gibt es wohl nicht die Kurse, die der inzwischen 18-Jährige für sein Abi braucht. Und dann hat er wohl irgendwann aufgegeben und gesagt, dann lasse ich es halt. Ne? Und man muss auch sagen, ihm hilft auch keiner. Das liegt aber auch daran, dass seine Eltern gar nichts von dem Schulverweis wissen. Weil Robert zu diesem Zeitpunkt volljährig ist, muss die Schulleitung seine Eltern nicht darüber informieren. So sieht es damals das Thüringer Schulgesetz vor. Und auch Robert sagt kein Wort, weder zu seinen Freunden noch zu seinen Eltern. Stattdessen lässt er sich jeden Morgen von seiner Mutter wecken, nimmt sein Pausenbrot und verlässt das Haus. Statt zur Schule geht er dann ins Café oder in die Videothek. Seinen ehemaligen Mitschülern vom Gutenberg-Gymnasium erzählt er nur, dass er die Schule gewechselt hat. Und er geht mit seinen Lügen sogar noch einen Schritt weiter. Als im Dezember 2001 eigentlich die Halbjahreszeugnisse anstehen würden, legt er seinen Eltern ein gefälschtes Zeugnis vor. Ist ja klar, weil er kriegt ja kein Zeugnis, muss er eins fälschen. Die Noten darauf sind gar nicht so schlecht und seine Eltern freuen sich, dass Robert das Abitur doch noch schaffen kann. Den Gedanken, dass er sein Zeugnis gefälscht haben könnte, hatte ich nie, sagt seine Mutter. Nach der Tat macht sie sich große Vorwürfe, dass sie nicht genauer nachgefragt oder hingesehen hat. Fast täglich ist sie in Roberts Zimmer, um ihm die frisch gewaschene Wäsche zu bringen. Die Waffen, die Robert zu diesem Zeitpunkt hinter seinem Schrank versteckt, bemerkt sie dabei nie.
Also jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen. Ich meine, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, ich würde der Schulleitung oder dem Land Thüringen jetzt eine Schuld daran geben, dass das passiert ist. Aber ich finde es natürlich schon krass. Also jetzt seien wir mal ehrlich, ja, mit 18 ist man volljährig. Aber da ist man, und da können wir uns ja alle, glaube ich, noch gut dran zurückerinnern, so erwachsen man sich fühlt.
Oh ja.
Man ist es ja eben nicht. Ja, so.
Das stimmt.
Und dass das ohne eine Information an die Eltern geschieht, obwohl er da ja nun auch noch lebt, das finde ich schon auch, das hat ein Geschmäckle. Das finde ich nicht gut.
Mir ist gerade noch ein ganz anderer Gedanke gekommen. Ich habe ja in meinem ersten Buch über einen Fall berichtet von jemandem, der sein Studium vergeigt hat und auch nicht sich getraut hat, das seinen Eltern zu sagen und immer weiter behauptet hat, er würde noch studieren, obwohl er zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr studiert hat und denen dann auch gefälschte Zeugnisse vorgelegt hat. Mhm. Und da haben die Eltern irgendwann gesagt, oh, ist ja schön, hast du ja jetzt dein Studium abgeschlossen, dann kannst du jetzt arbeiten gehen. Und weil er es natürlich nicht konnte, hat er dann Banken überfallen. Also andere Geschichte, aber da geht es auch um eine Lüge, die sich immer weiter...
War das ein Fall auf der Tour?
...aufbaut. Ja, ich habe den auf der Tour auch mal vorgelesen.
Der kommt mir gerade selber bekannt
vor. Und mir ist gerade der Gedanke gekommen, spätestens mit dem Abitur wäre ja irgendwann die ganze Lebenslüge von Robert Steinhäuser rausgekommen.
Meinst du, das glaube ich nicht, dass das der Grund
ist? Naja, es hätte ja ein Abiball gegeben, es hätte eine offizielle Entlassfeier gegeben.
Dann hätte
er
einfach gesagt, da will ich nicht hingehen.
Also ich glaube nicht, dass das das Hauptmotiv war, gar keine Frage. Aber mir kam gerade der Gedanke, ob das auch eine Rolle gespielt haben könnte, weil dann spätestens nach dem Abi wäre das ja alles irgendwie in sich zusammengebrochen.
Das, was mich viel mehr beschäftigt, ist die Frage, war dieser Suizid am Ende eingeplant oder war das wirklich, dass er einfach wusste, jetzt ist eh vorbei, dass er so noch gedacht hat, er will fliehen oder was weiß ich was. So oder so, das, was ich mich viel mehr frage, ist, wie kommt man denn mit 19 war er jetzt, ne? Denn überhaupt an eine Pumpgun und solche Waffen?
Ganz legal.
Ach, natürlich.
Ehrlich gesagt. Also das hat nach dieser Tat für wahnsinnig viel Aufregung gesorgt. Kurz nachdem klar ist, dass Robert Steinhäuser die 11. Klasse wiederholen muss, wird er Mitglied im Erfurter Schützenverein Domblick e.V. Weil er damals noch 17 ist, braucht er dafür die Erlaubnis seiner Eltern. Und die sind jetzt nicht super begeistert davon, stimmen aber schließlich zu, weil Robert sowieso volljährig ist. Und vielleicht,
dann geht er raus.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht haben sie auch gedacht, endlich mal was anderes außer Computerspiele. Ist jetzt nicht das Hobby, was wir uns gewünscht hätten, aber immerhin mal irgendwie rausgehen. Robert geht also regelmäßig zum Schießtraining und schießt dort bald auch schon mit großkalibrigen Waffen. Der Vereinsvorsitzende lernt Steinhäuser als ordentlichen und interessierten Jungen kennen. Präzise mit der Waffe umzugehen, gut zu treffen, das hat er hier gelernt, erzählt der Vereinsvorsitzende. Allerdings ist Robert Steinhäuser ein eher durchschnittlicher Schütze, berichten andere Vereinsmitglieder, was auch daran liegt, dass er jetzt nicht so super fleißig trainiert. Erst als Robert erfährt, dass regelmäßiges Training wichtig ist, um eine Waffenbesitzkarte zu erhalten, legt er sich ordentlich ins Zeug. Im Oktober 2001 bekommt Robert diese Karte dann ausgestellt und darf damit ganz legal Waffen erwerben und besitzen. Kurz darauf kauft er in einem Erfurter Waffengeschäft eine Pumpgun und einem anderen...
Einfach mal eine Pumpgun, also sorry.
Ja, ja. Ist halt die Frage, wofür
man... Was macht denn ein 19-Jähriger mit einer Pumpgun?
Ist, also ich bin jetzt nicht der Superwaffenexperte, aber die braucht man eher nicht im Schützenverein.
Nee, ich glaube auch sonst eher nicht so.
Nee, also es gibt durchaus auch Länder, wo die verboten sind aus Gründen. Also ja, ich wüsste jetzt keinen Grund, jetzt kriegen wir wahrscheinlich Nachrichten von irgendwelchen bösen Jägern oder so. Also ich wüsste
ja, aber
jetzt
er war
nicht,
ja kein Jäger.
Nee, so, also ich glaube, für einen Schützenverein braucht man die jetzt nicht unbedingt. Also er kauft sich halt die in einem Waffengeschäft und einem anderen Schützen kauft er eine Pistole ab, eine Glock 17. Beides bezahlt von seinem Taschengeld, das er von seinem Girokonto abhebt. Als seinem Vater die fehlenden Summen auffallen, erzählt Robert ihm, er habe das Geld wegen der höheren Zinsen auf ein Sparbuch verschoben. Sein Vater glaubt ihm. Misstrauen gab es da nicht, wird er später sagen. Und dem Vereinsvorsitzenden, der die Anträge für die Waffen unterzeichnet, erklärt er, dass er damit auf Tontauben schießen will. Zum Schluss hat er ziemlich gut geschossen, weiß sein Trainer. Seine Freunde bekommen von Roberts neuem Hobby nichts mit. Nur einem Kumpel zeigt er ein paar Monate vor der Tat mal die Waffen in seinem Kinderzimmer. Dieser erzählt sogar noch anderen Freunden davon, aber niemand scheint sich etwas dabei zu denken. Die Polizei findet später heraus, dass Robert Steinhäuser auf dem Computer seines Vaters immer wieder zu Schulamokläufen recherchiert hat. Vor allem einer interessiert ihn, die Tat an der Columbine High School in den USA 3 Jahre zuvor, bei der 2 Schüler insgesamt 13 Menschen getötet haben. Genau so will Steinhäuser sich offenbar auch an seinen Lehrern rächen, die ihm in seinen Augen wohl sein Leben versaut haben. Und das ist eben das, was man heute als das Motiv für diesen schrecklichen Amoklauf vermutet.
Wie sinnlos. Also, es kann ihn jetzt keiner mehr fragen. Das ist die dämlichste, also nicht, dass ich andere Motive, dass es Motive gebe, die ich akzeptieren würde, aber er hat, sorry, wenn ich da jetzt vielleicht etwas zu hart urteile, der war halt einfach faul.
Ja, er hat's verkackt. Und so, kein anderer.
Also, und ja, jetzt kann man vielleicht, ja, ja, ohne jetzt mit dem Finger irgendwo hinzuzeigen, aber jetzt kann man natürlich wieder ein bisschen über das Schulsystem meckern, fördern die richtig, ne, bliblablu. Den Eltern, muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich da gar keinen Vorwurf, weil ich wirklich einfach glaube, das ist dein Kind, was sieht niemand in seinem Kind.
Ja. Ich hatte noch den Gedanken, das ist etwas, was mir auch ganz oft aufgefallen ist in den letzten Jahren, dass Eltern denken, nicht alle Eltern, aber dass es viele Eltern gibt, die denken, ihr Kind müsse auf Teufel komm raus auf ein Gymnasium gehen. Ja, egal, ob es dafür qualifiziert ist oder nicht und egal, ob es auch der Typ dafür ist.
Also ich muss sagen, ich finde es interessant, weil dafür gibt es doch eigentlich diese Eignungs- oder es gibt doch auf der Grundschule so eine na, wie nennt sich das denn nochmal?
So eine Empfehlung.
Ja, stimmt.
Ja,
genau. Ja, aber es ist halt nur eine Empfehlung. Ne?
Es ist eine Empfehlung. Ja. Also das hat sich auch wieder geändert. Ich weiß es eben zufälligerweise genau, weil ich ja jemanden in meinem Umfeld habe, der an der Grundschule arbeitet. Mhm. Und früher war es, glaube ich, so, dass die Lehrer da, zumindest in NRW bei uns, eine größere Mitbestimmung hatten. Und wenn der Lehrer gesagt hat, Hauptschule, dann war auch eine Hauptschule. Auch das war natürlich nicht immer gerecht. Aber jetzt ist es so, dass das wirklich von den Lehrern nur eine Empfehlung ist und die Eltern können das ganz alleine
entscheiden. Ja, also sagen wir es mal so, da haben wir auch schon drüber gesprochen, weil meine Mutter mich sofort darauf angesprochen hat und mir erzählt hat, das wäre nie so gewesen. Ich hatte auch eine Empfehlung fürs Gymnasium und meine Schwester nicht und wir sind ja Zwillinge. Und dann bin ich der Meinung, dass meine Eltern gesagt haben, sie wollen, dass wir zusammenbleiben und haben uns dann auf die Realschule geschickt. Meine Mutter sagt, sie hätte uns gefragt, wo ich jetzt auch sage, okay. Mama.
Ja, ja, verstehe ich.
Einen 10-Jährigen.
Ja, also mein Bruder zum Beispiel hatte von seiner Lehrerin damals nur Hauptschulempfehlung. Und wenn es nach der gegangen wäre, hätte der wahrscheinlich irgendwie eine Ausbildung gemacht, was überhaupt nichts Schlimmes sein muss, aber der hat studiert und ne, also das ist auch sowieso die Frage, aber da machen wir jetzt ein Riesenthema auf. Kann man bei 10-jährigen Kindern schon sagen, was die Zukunft für die bereithält, das ist eh Bullshit. Ja, also das
mit
ist
mir kann man sowieso sehr lange über Schulsystem reden, weil ich da viel Potenzial sehe, was zu ändern. Aber nichtsdestotrotz, es ist nun mal so, wie es ist. Es ist halt einfach furchtbar sinnlos und ich muss halt sagen, dass ich, und das ist tatsächlich das, was mir nicht so bewusst war. ich hatte ihn da schon auch ein bisschen mehr, so als du vorhin gesagt hast, Erfurt.
Ja.
Und auch, also dieses Motiv kam jetzt ja doch jetzt sehr spät, dass er mir ein bisschen leid tat, weil ich eigentlich gedacht habe, im Endeffekt war er auch ein Opfer.
Ja.
Er wurde gemobbt und die haben ihn alle schlecht behandelt. Nein, wurde er nicht.
Ja, wir wissen es natürlich nicht im Einzelnen, ob da nicht vielleicht irgendjemand war, aber letzten Endes ist er, glaube ich, ein bisschen, wie soll man sagen, Opfer seiner eigenen Unfähigkeit geworden, sich Hilfe zu holen. Und da kommen wir ja immer wieder hin. Und jetzt gibt's bestimmt auch wieder Leute, die sagen, oh nein, aber es sind eben oft Männer, die nicht erkennen, dass sie alleine nicht weiterkommen und dass sie sich eigentlich Hilfe suchen müssten.
Jetzt muss ich ganz kurz, und auch das, da dürfen jetzt auch ganz viele aufschreien, natürlich teilweise auch anerzogen.
Ja, ja, absolut, absolut,
so, ne?
Absolut.
Also damit möchte ich jetzt nicht, ich bin grundsätzlich eher jemand, der sagt, ich gehöre da nicht so zu den Männern, wenn es darum geht.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass man natürlich diesen Druck auch schnell aufhört, und damit möchte ich niemanden in Schutz nehmen, sondern dann, das ist kein Garant dafür, sich dann scheiße zu benehmen.
Nein,
aber
überhaupt nicht.
Nichtsdestotrotz ist dieser Leistungsdruck, und das ist jetzt das Einzige, wo ich sage, ja, da sehe ich ihn vielleicht doch als Opfer des Systems, dass man ihn einfach hätte von dieser Schule nehmen müssen und dass er, weil das muss ich zugeben, finde ich tatsächlich sehr krass, mit diesem Attest, ja, kein Kavaliersdelikt, natürlich auch ein gewisses Talent, dass er das überhaupt erstmal so hinkriegt. Ja. Aber wir hatten tatsächlich auch mal jemanden in der Klasse, in dieser besagten Laptop-Klasse, der hat auch einen Attest gefälscht und der wurde dann halt einfach in eine andere Klasse versetzt.
Ja.
Das war dann seine Bestrafung. Und dann denke ich mir halt so, das hätte ich jetzt akzeptabel
gefunden.
Ja, vor allem
im Verhältnis, man muss ja sich bewusst machen, dass die seine komplette berufliche Zukunft und sein komplettes Leben mit dieser Entscheidung
kaputt gemacht haben. Ich gebe zu, das ist das Einzige, wo ich sage, da trifft sie keine Schuld mit, aber da hätten sie schalten können. Also sie haben ja anscheinend versucht, ihn zu vermitteln und haben mitbekommen, dass es keine andere Schule gibt, bei denen er diese Kurse machen kann.
Hätte es wahrscheinlich gegeben, wenn er sich gekümmert hätte und weiter gefahren wäre. Irgendwann hat er es ja auch aufgegeben.
Ja, aber ich finde da, aber das ist dann wieder so ein bisschen diese Frage, ne, wo hört dann jetzt die Fürsorgepflicht auf von der Schule? Wobei heutzutage, glaube ich, auch ein sehr kritisches System.
Ja.
Aber ich befürchte, die Fürsorgepflicht wird da bei den Eltern viel zu sehr bei der Schule gesehen im Moment. Aber damals muss ich schon sagen, sie hätten zumindest die Eltern einbinden müssen.
Unbedingt.
So, und
unbedingt.
Das, das haben sie versäumt und das, ich weiß nicht, ob das was geändert hätte, aber das ist halt einfach etwas.
Ja, die hätten zumindest gewusst, dass ihr Kind von der Schule geflogen ist. Also es hat natürlich einiges auch in Bewegung gesetzt. Also
das wollte ich gerade sagen. Es hat sich jetzt ja, glaube ich, schon eine Menge
geändert. Ne? Genau. Also in den Wochen nach der Tat gehen nicht nur in Erfurt tausende Menschen auf die Straße und demonstrieren für ein schärferes Waffengesetz und auch eine Überarbeitung des Schulgesetzes, damit so etwas eben nicht nochmal passieren kann. Denn ja, es ist eigentlich klar, wenn man sich das jetzt anschaut, da ist an vielen Stellen im Leben von Robert Steinhäuser was schiefgelaufen. Und was später noch rauskommt, dieser Schulverweis war eigentlich rechtswidrig. Denn ein Schulverweis muss immer von der Schulkonferenz beschlossen werden. Und die hat es in Roberts Fall nicht gegeben. Das heißt, dieser Schulverweis hätte niemals stattfinden dürfen.
Und das hat...
Es ändert dann natürlich nichts mehr.
Ich mich jetzt schon wieder ein bisschen.
Ja.
Ja, nein, das ändert gar nichts. So.
Aber es ist halt irgendwie so ein weiterer frustrierender Side-Fact irgendwie in dieser Geschichte. Aber es gibt ja politische Konsequenzen. Also die thüringische Landesregierung überarbeitet das Schulgesetz. Seitdem müssen Schulen auch Eltern von volljährigen Schülern über besondere Ereignisse informieren. Außerdem werden verpflichtende Abschlussprüfungen nach der 10. Klasse eingeführt. In Thüringen werden außerdem nach der Tat mehr Schulpsychologen eingestellt. Sie sollen Ansprechpartner für Schüler sein und Probleme frühzeitig erkennen. Und der Amoklauf von Erfurt hat auch dafür gesorgt, dass die Regeln für den Kauf und den Besitz von Waffen verschärft wurden. Noch 2002 steigt die Altersgrenze für großkalibrige Waffen von 18 auf 21 Jahre. Angehende Schützen unter 25 Jahren müssen außerdem eine medizinisch-psychologische Untersuchung machen. Und es ist schwerer geworden, überhaupt an eine Waffenbesitzkarte zu kommen. Und dann gibt es noch eine Diskussion. Ich glaube, da hast du ganz am Anfang kurz drüber gesprochen, als ich dich gefragt habe, woran du dich jetzt erinnerst im Zusammenhang mit dem Amoklauf von Erfurt, nämlich die Diskussion über Killerspiele. Mhm. Und ich glaube, wir haben in irgendeiner Folge das auch schon mal geschnitten.
Weißt du, in welcher Folge wir darüber gesprochen haben? Das war die mit diesen zwei Jungs, die dieses Auto geknappt haben.
Stimmt.
Und dann die Eltern da.
Ja.
Da haben wir das schon mal drüber diskutiert. Unsere Meinung ist da nicht ganz konform, wobei ich ich gebe jetzt meine Meinung ab, danach kannst du nochmal deine fachliche, wahrscheinlich etwas versiertere Meinung abgeben. Solche Killerspiele oder Ego-Shooter, wie man sie ja, glaube ich, nennt, das ist nicht meins.
Ja.
Und das habe ich auch letztes Mal gesagt und habe wahnsinnig viele Nachrichten bekommen, die jetzt nicht bösartig waren, sondern die eher in die Richtung gehen, komm mal vorbei, wir zeigen dir mal, wie toll das ist.
Mach doch mal, triff dich
mal. Und das glaube ich auch, weil es da ja auch um Strategie, Zusammenarbeit, Team, Geist und sowas geht. Und das will ich auch keinem absprechen.
Wo ist Ralf eigentlich? Der ist in Braunschweig bei einer fremden Person und spielt Killerspiele.
Genau. LAN-Partys. Und das will ich keinem absprechen. Mhm. Das ist halt nicht meins. Ich bin kein Fan davon und mir ist bewusst, da wirst du bestimmt gleich nochmal mehr drauf eingehen, dass nur weil jemand solche Spiele spielt, dass ihn das nicht zu einem Killer macht.
Ja.
Trotzdem bin ich ein bisschen sensibel, dass ich denke, es müsste schon stärker reglementiert werden, wer spielt diese Spiele, weil ein gesunder Mensch wird davon nicht zum Killer.
Ja.
Ein kranker Mensch vielleicht auch nicht per se, aber trotzdem hat es halt Auswirkungen, gerade auf Menschen, die noch in der Entwicklung sind. Das sehen wir bei ganz vielen Dingen. Gewalt in Filmen oder Dings, aber auch Sexualisierung von Frauen, generell Pornos, was da teilweise für eine Realität geschaffen wird, die dann ja plötzlich für Leute dafür sorgt, dass man glaubt, Frauen sind ein Objekt und man kann mit denen machen, was man will. Und da finde ich halt, muss man vorsichtig sein und da spielen halt diese Spiele auch rein. Was wird plötzlich normal, weil man da halt jemanden sitzen hat, der das noch nicht richtig versteht?
Ja, wobei wir da jetzt eigentlich gar nicht auseinander sind, soweit.
Okay, gut, ich weiß, wir haben uns das letzte Mal da ein bisschen
angezeigt. Ja, aber ich glaube, da haben wir ein bisschen aber auch aneinander vorbeigesprochen. Also kurz mal zu den Fakten, weil du gerade sagtest, mit Alter und wann man damit anfängt. Robert Steinhäuser soll seit seinem 14. Lebensjahr regelmäßig und auch relativ exzessiv Ego-Shooter gespielt haben. Sein Lieblingsspiel soll Quake gewesen sein. Das wird immer wieder Counter-Strike behauptet, das stimmt aber nicht. Im Abschlussbericht der sogenannten Gutenberg-Kommission, also sind die, die es nachher aufgearbeitet haben, steht, der 19-Jährige habe sich am Morgen vor der Tat mit einem Computerspiel, Zitat, auf seinen Amoklauf eingestimmt. Und das ist nicht so ganz richtig. Also es gibt, wie du gerade schon angesprochen hast, keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass Ego-Shooter oder andere Spiele jetzt harmlose, nette Menschen zu eiskalten Killern machen. Also wenn du gesund bist, dann macht das nichts mit dir. Aber ich glaube, der Zusammenhang ist an der Stelle da, dass Menschen, die jetzt Gewalt, ich sag mal, mögen, ja, dass die natürlich eher zu so einem Spiel greifen als zu den Sims.
Was ja auch erstmal in Anführungszeichen okay ist. Also ich glaube, das ist ja, deswegen greife ich eher zu Pokémon.
Ja.
Ne? Das ist alles
in Ordnung. Du halt eher ein Pokémon
bist. Weil ich gerne sammel.
Weil du gerne Tiere in Kugeln einsperrst.
Genau. So, nein, aber ich finde, das finde ich überhaupt nicht dramatisch. Also ich verurteile niemanden, der das mag. Und damit will ich auch nicht sagen, dass die irgendwie schlechte Menschen sind oder dass
gar nicht. Aber das hast du auch in der anderen Folge nicht gesagt. Hast du in der anderen Folge
nicht
gesagt.
Nee. Ich weiß nur, dass wir da länger diskutiert darüber haben, ob das jetzt, dass ich gesagt habe, über diesen Punkt, macht das jetzt was mit dem Menschen, ja oder nein? Und du warst halt, das macht gar nichts mit dem Menschen. Ich habe gesagt, ja. Und dann ging es, glaube ich, um diese Abstufung mit, wer ist jetzt gesund? Also,
ach so, ne? Ja.
Ich glaube, das war dann eher so der Diskussionspunkt. Aber vom Grundsatz ist es halt einfach etwas, wo ich schon denke, wir haben halt wahnsinnig viele Faktoren, wo wir Dinge normalisieren, wo man halt sagen muss, es ist schön, wenn wir mit bestimmten Dingen offener umgehen. Bei manchen Sachen finde ich es halt nicht so gut.
Ja.
Und da, das ist halt eins von den Sachen, wo ich jetzt nicht sage, da hat sich ja nichts verschlechtert. Also diese Spiele sind immer noch da. Sie werden leider immer realistischer.
Ja, stimmt.
So, aber
wobei es hat sich ein bisschen was verändert.
Okay.
Also seit 2003 oder ab 2003 gibt es strengere Alterskennzeichnungen von Computerspielen und für andere Medien mit Gewaltdarstellung. Also besonders junge Leute, das haben wir auch gerade angesprochen, ne, wenn das jetzt als 10-Jähriger spielst, ist ja was anderes, als wenn es als 18-Jähriger spielst.
Ja, aber das heißt, damit die Eltern es besser merken.
Erstens das und damit die theoretisch, also du hast halt diese dickeren Sticker da vorne drauf, ab welchem Alter, ich weiß gar nicht, vielleicht gab es die davor sogar gar nicht. Und es ist theoretisch schwerer zu erwerben, aber wir wissen natürlich auch, dass wir unseren Eltern, was jetzt Digitalnutzung und Spiele weit voraus sind, also das heißt, ich kann denen da alles erzählen, so, weißt du? Also
ja, heute, ich muss jetzt gerade mal überlegen, ich würde aber behaupten, es ist wahrscheinlich wirklich schwieriger, weil du A, wenn du es online kaufst, musst du dich verifizieren.
Ja, irgendwie. Das stimmt.
Und wenn du es in Läden kaufst, ja, wo gibt es denn noch Läden, die das so verkaufen?
Es gibt wenig,
genau. So Mediamarkt, Saturn, jetzt müssen wir alle irgendwie
aufziehen. Aber im Prinzip, stimmt, aber es führt ja eigentlich wieder zur selben, wie sagt man das, Conclusio. Eltern, wisst, was eure Kinder zocken. So, ne? Also schadet definitiv nicht zu wissen, was Quake zum Beispiel ist, wenn ich weiß, dass mein Sohn das spielt.
Ja, heutzutage ist es ja Fortnite.
Ja, zum Beispiel. Aber das, ich finde das teilweise wirklich schockierend, dass Eltern nicht wissen, also Grundschulkinder, Beispiel jetzt, erzählen meinem Freund, der ja Grundschullehrer ist, dass die Wednesday geguckt haben, diese Netflix-Serie. Mit ihren Eltern.
Okay, gut, das ist ein Unterschied, weil ich weiß auch, dass meine Neffen
ja.
mir erzählen sie mal ein bisschen mehr, was auch gut ist.
Ja.
Nämlich dann auch gesehen, Squid Game hätten sie
Nein.
geguckt. Und dann war ich so, was habt ihr geguckt? Mit wem habt ihr das geguckt? Ja, bei irgendeinem Freund zu Hause. Die erste Folge. Und da habe ich gesagt, naja, die erste Folge reicht aber schon. Und es wäre ihnen auch zu gruselig gewesen. Da habe ich gesagt, ja, ihr spinnt doch.
Ja.
So, aber das ist natürlich dann auch, das ist wie mit Rotten. Also jetzt sagen wir mal, um jetzt mal. Halt
alles verfügbarer natürlich.
Nee, nicht nur verfügbarer, es sind halt Mutproben.
Ja, auch
so,
das.
Aber das heißt natürlich nicht, dass Kinder, ich weiß noch, dass wir mal, ich weiß nicht, das war ein Film, der war ab 16, ich behaupte, wir waren 14 und ich weiß noch, meine Eltern hatten irgendwie was ausgeliehen und wir waren so, boah, das ist doch jetzt nicht schlimm, boah, haben wir Ärger gekriegt, den Ärger unseres Lebens. So, aber genauso muss es halt auch sein.
Ja, das stimmt. Also, ne, da hat sich bei der Kennzeichnung ein bisschen was geändert und man sollte auch sagen, dass nach diesem Amoklauf sehr viel aufgearbeitet wurde. Vor allem, da sind wir wieder am Anfang, der Einsatz der Polizei und der Rettungskräfte. Kurz nach der Tat gibt es nämlich viele, die behaupten, dass einige der Opfer vielleicht überlebt hätten, wenn Polizei und Rettungskräfte schneller im Gebäude gewesen wären. Aufgrund des öffentlichen Drucks wird eine Untersuchungskommission eingerichtet, die die Tat noch einmal ganz genau untersucht. Das ist die, die ich gerade schon zitiert habe, diese Gutenberg-Kommission. Sie wertet die Unterlagen der Staatsanwaltschaft und hunderte Zeugenaussagen aus. Am Ende kommt sie zu dem Schluss, der Einsatz war nicht rechtswidrig. Es gab zwar Mängel und Versäumnisse, aber keines der Opfer hatte eine Überlebenschance. Doch der Einsatz am Gutenberg-Gymnasium hat für die Polizei trotzdem Konsequenzen. Auch Streifenpolizisten werden jetzt besonders für solche Amoklagen geschult. Also jeder Polizist weiß hoffentlich dann im Fall der Fälle, was zu tun ist. Auch Streifenpolizisten sollen in Zukunft sofort das Gebäude stürmen und den Täter ausschalten. Ein Warten bis zum Eintreffen von Spezialeinheiten ist nicht mehr zulässig. Also nicht mehr, es ist nicht mehr vorgeschrieben, sondern es ist sogar nicht mehr zulässig. Die müssen da rein, teilt das
Thüringer. Kriegen die dafür Geld?
Was, wenn die einen Attentäter erschießen?
Nee, dass die das Risiko eingehen müssen.
Ich glaube nicht, dass sie dafür mehr Geld kriegen, nein. Also, aber es ist eine berechtigte Frage, weil Spezialkräfte natürlich anders bezahlt werden als ein Streifenpolizist.
Ja. Und ich muss ehrlich zugeben, das finde ich heftig.
Ja, und ich wünsche auch niemandem, dass er in diese Lage kommt, weil kann ja sein, dass die da eine Weiterbildung hatten, aber die sind natürlich nicht so ausgebildet.
Es klingt jetzt auch vielleicht auch blöd, wenn ich sage, kriegen die dafür mehr Geld, als ob das irgendwas davon besser machen
würde. Nein, aber ich finde die Frage finde ich total berechtigt, weil das natürlich das Risiko erhöht. Wir hoffen halt natürlich, dass sowas nicht mehr passiert, aber ja, heute wäre es eben so, der erste Polizist, der das mitbekommt, muss sofort in die Schule rein und den Täter ausschalten. Außerdem ist die Polizei mittlerweile, sogar in Deutschland geht's technisch mal ein bisschen voran, mit digitalen Behördenfunk ausgestattet. An den Schulen gibt's Amok-Alarme, auch das gab's ja damals nicht. Und schon Referendare lernen in ihrer Ausbildung, was im Ernstfall zu tun ist, im Klassenraum verbarrikadieren und auf Hilfe warten. Da gibt es dann auch so Geheimcodes, wie das dann innerhalb der Schule weitergegeben wird, ohne dass der Täter dann mitbekommt. An vielen Schulen gibt es Krisenteams und auch die Polizei trainiert regelmäßig den Ernstfall. Denn Erfurt war zwar der erste Amoklauf an einer deutschen Schule, aber leider nicht der letzte. 2006 verletzt ein 18-Jähriger an einer Schule in Emsdetten 37 Menschen und tötet sich anschließend selbst. Anders als in Erfurt ist die Polizei hier schon nach wenigen Minuten in der Schule. Und auch beim Amoklauf von Winnenden im März 2009 überleben viele Schüler vermutlich nur deshalb, weil man aus Erfurt gelernt hat. Und da könnte man jetzt sagen, das ist wenigstens ein bisschen was Positives, was davon bleibt.
Man hat zumindest etwas daraus gelernt oder abgeleitet, um dafür zu sorgen, dass das Risiko sinkt, dass sowas nochmal in diesem Ausmaß.
Ja, ganz ausschließen kannst du es natürlich nicht, aber du kannst.
Mir wünschen.
Ja, natürlich, in einer perfekten Welt wird es nicht geben, aber.
In einer perfekten Welt wird es deinen Podcast gar
nicht. Wahrscheinlich nicht, da hast du recht.
Ja, trotzdem ist es, einfach heftig und schlimm. Einfach schlimm. Aber wie geht's denn jetzt für Sarah und die anderen Schüler weiter?
Ja, für die ist, das kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen, ganz lange kein normaler Schulalltag möglich. Bis zu den Sommerferien findet kein Unterricht statt, also kein regulärer Unterricht. Stattdessen machen die Klassen zum Beispiel Ausflüge mit ihren Lehrern und versuchen irgendwie das Unfassbare gemeinsam zu verarbeiten. Dabei wird jede Klasse vom Psychologen unterstützt. Viele brauchen auch eine Einzeltherapie. Bei etwa 700 Schülern werden nach der Tat posttraumatische Belastungsstörungen diagnostiziert. Einige Schüler und Lehrer sind so traumatisiert, dass sie die Schule wechseln müssen oder gar nicht mehr arbeiten können. Die meisten aber, das finde ich ganz interessant, wollen wieder zurück an ihre Schule, auch wenn dort so viel Schlimmes passiert ist. Eigentlich sollten die Gutenberg-Schüler nach den Ferien auf unterschiedliche Schulen in Erfurt verteilt werden, weil man gesagt hat, an dieser Schule kann man ja nicht mehr unterrichten. Aber Eltern und Schüler setzen sich gemeinsam für einen Erhalt des Gymnasiums ein. 3 Jahre lang wird die Schule komplett saniert. In dieser Zeit werden die Schüler an einer Ausweichschule unterrichtet. 2005 wird das Gutenberg-Gymnasium dann neu eröffnet. Für Sarah, die damals da ja noch zur Schule geht, ist das ein großes Glück, wie sie mir erzählt hat.
Ich wollte auf jeden Fall nochmal in die Schule zurück und war eben froh, dass es dann eben für das letzte Schuljahr, was ja dann auch ein prägendes irgendwie ist und den letzten Schultag quasi, wenn man dann feiert und Musik laut aufmacht und Schüler anmalt oder so und irgendwelche Späßchen macht, dass wir das dann eben auch an unserer alten Schule machen konnten. Und ja, das hat mir irgendwie gut getan, glaube ich.
Also hat sie sozusagen die schlimmen Erinnerungen mit schönen Erinnerungen
übergemalt. Ich habe mich eben gefragt, ob diese Schule eigentlich noch existiert, ja. Aber das ist dann ja vielleicht für sie jetzt auch dann einfach nochmal so ein Abschluss.
Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes, sie hat ja ihren Schulabschluss, ja. Ihr Abi dann da gemacht. Also die Schule existiert noch, um deine Frage zu beantworten, die sieht jetzt aber schon sehr viel anders aus als beim Amoklauf. Also es gibt halt so eine Gedenktafel am Eingang und man den ganzen Eingangsbereich viel heller und moderner gestaltet, dass man sehen kann, wer reinkommt. Also auch das war so der Gedanke, den ich hatte, als ich das gesehen habe. Und an dieser Gedenktafel am Eingang stehen die Namen der 16 Opfer. Und jedes Jahr am 26. April gibt es eine Gedenkfeier an der Schule, zu der auch heute noch viele Schüler, Lehrer und Angehörige kommen. Mit den Jahren sind es natürlich weniger geworden, aber viele von ihnen lässt dieser Tag auch heute nicht los. Der 26. April hat mich 10 Jahre Jugend gekostet, 10 Jahre Leichtigkeit, berichtet zum Beispiel ein ehemaliger Gutenberg-Schüler 10 Jahre nach der Tat. Das ist eine Angst, die man nicht vergisst, sagt ein anderer. Viele brauchen auch heute noch psychologische Hilfe, weil sie die Erinnerungen immer wieder einholen. Sie haben Angst vor Menschenmassen und bekommen Panikattacken, wenn sie ein Feuerwerk hören oder einen Film gucken, in dem geschossen wird. Fast jeder in Erfurt kannte jemanden, der damals betroffen war. Und auch nach mehr als 20 Jahren gibt es noch einige Lehrer am Gutenberg-Gymnasium, die diesen Tag miterlebt haben. Und wenn in den Nachrichten wieder von einem Amoklauf die Rede ist, dann werden bei vielen ehemaligen Schülern und Lehrern die Erinnerungen wieder lebendig an den Tag, der ihr Leben für immer verändert hat. Sarah Altrock, die vor mehr als 20 Jahren 2 ihrer Klassenkameraden hat sterben sehen, geht es heute gut. Wie sie selber sagt, sie wohnt immer noch in Erfurt und kommt jeden Morgen an der Schule vorbei. Doch mittlerweile löst der Anblick bei ihr nur noch selten etwas aus. Und das fand ich total interessant. Also Sarah hat so einen ganz eigenen Weg gefunden, damit umzugehen. Wie gesagt, könnt ihr euch gerne anhören in Folge 34 von dieser Einen Moment, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ja, ich habe jetzt am Ende nochmal gedacht, das ist so ein richtiges Trauma einer Stadt. Weißt du, was ich meine? Weil Erfurt ist ja auch nicht so eine Riesenstadt und jeder kannte irgendwen, der davon betroffen ist. Also selbst wenn du nicht davon direkt betroffen bist, kennst du dann über Ecken irgendwen. Also so eine richtige...
Ich stelle mir gerade vor, das wäre so ein Riedberg oder so passiert.
Ja. Riedberg ist noch ein bisschen kleiner. Aber ja, das ist so eine richtige Wunde in der Stadt. So fühlt sich das an.
Ich glaube, nein, ich hoffe, dass einfach niemand in diese Situation kommt, sich darüber Gedanken machen zu müssen, wie die sich da fühlen und halt auch noch Jahre danach, weil das kann ich also nicht wirklich nachempfinden, aber ich kann versuchen, es mir vorzustellen, wie man, ich meine, wir verarbeiten auch immer mal wieder Dinge, die schon lange passiert sind und haben Albträume davon. Und wer will in so einem Albtraum gefangen sein? So, das ist grausam. Und gerade weil die noch so jung waren. Und bei den Lehrern finde ich halt einfach, ja, das, ich finde das einfach krass. Und ich muss tatsächlich zugeben, was mich sehr berührt hat, sind einfach, wie viele von diesen Lehrern ja trotzdem die Schüler
ja
an erste Stelle gestellt haben und ja noch versucht haben, ja, die da rauszukriegen und nicht gleich in den Fluchtmodus, obwohl es keine Amokpläne gab, obwohl das gar nichts Bekanntes war, haben sie da trotzdem tatsächlich ihre Fürsorgepflicht sehr ernst genommen. Ich finde, das muss man auch nochmal
ja, voll,
in den Vordergrund stellen, zu sagen, dass ja, also dass leider viele von denen auch gestorben sind, indem sie andere gerettet ja haben. Also das finde ich schon noch krass.
Das stimmt. Ich finde auch es gut, dass es die Schule noch gibt.
Ja.
Und dass man die sozusagen neuer, schöner, besser wieder aufgebaut hat, weil das ja auch ein gutes Signal ist, ne? Also kannst uns nicht unterkriegen mit dem, was du gemacht hast.
Ja, wobei, also ich muss zugeben, dass mich dieser Junge immer noch verwirrt. Wir haben ja entweder die Leute, die wirklich abgrundtief böse sind, ja, um es jetzt mal ein bisschen überdramatisiert ja auszudrücken. Mhm. Und die, wo man fast schon Mitleid hat, weil man sagt, eigentlich sind sie selbst Opfer. Und ihn kann ich gerade gar nicht einordnen, weil ich denke, das ist so eine Mischung aus, war das jetzt so ein Geltungszwang? Mhm. Weil wie frustriert kann ich denn, also ich verstehe diese Aussichtslosigkeit, in der ja er sich vielleicht gesehen hat. Aber auch da muss ich sagen, ja, dann hat er keinen Schulabschluss gehabt. Da gibt es immer noch Mittel und Wege heutzutage, da irgendwas dran zu ändern. Und wenn es das erste Mal nicht klappt, dann wäre es halt nicht der Realschulabschluss
ja, geworden, ja,
sondern
klar,
dann wäre es der Hauptschulabschluss.
Ja, aber das ist also das ist schon jemand, der nicht gelernt hat, mit seinen Problemen vernünftig umzugehen, die anzupacken und sich eben, haben wir auch gerade schon gesagt, irgendwie Hilfe zu holen, weil dass das einen überfordert, ey, mit 18, wenn es dann heißt, so, du musst die neue Schule, kann ich total verstehen. So,
und da muss ich halt sagen, ich gebe zu, da hätte ich auch, aber gut, er war 18, dann endet wahrscheinlich auch die Schulpflicht.
Ja, ja, die Schulpflicht ist dann weil, vielleicht sogar schon früher, aber er muss dann nicht mehr auf eine Schule gehen.
So, weil, halt Pech aber, gehabt, aber trotzdem hätte ich gedacht,
ja,
aber gut, das wurde jetzt ja nun auch noch angepasst, aber ich hätte gedacht, dass die Schule da irgendeine Art der Verantwortung
ja
hat. Weil
ja
ich das schon heftig ja, ja finde, einfach zu sagen, jetzt hast du den Attest gefälscht und gut, ich, also da hätte ich es dramatischer gefunden, was er mit diesem einen Lehrer hier mit dieser Fingerpistole so, du bist,
ja,
du bist auch noch dran. Das hätte ich schwerer
ja
gewertet als das Attest.
Wobei man da auch wieder sagen muss, es hat das ja an der deutschen Schule zu dem Zeitpunkt nicht gegeben. Das heißt, jeder hat gedacht, ja komm, das war jetzt ein geschmackloser Scherz. Wenn du das heute machen würdest zu einem Lehrer, wäre das natürlich ganz anders. Ne? Dann wäre es ja Amokdrohung und so.
Ja, aber trotzdem ist es ja
irgendwie ja, ja, so vollkommen. Es ne ist vollkommen also, ekelhaft. Also, gar keine Frage.
Unabhängig davon,
ja, ja,
ob das jetzt damit im Zusammenhang stand oder nicht. Aber ein bisschen habe ich halt das Gefühl, sie wollten ihn loswerden, weil er vielleicht war es auch ein Zusammenspiel und das mhm war der Grund, womit sie dachten, jetzt können wir es endlich
stimmt
durchziehen.
Ja, ja, es klingt nach so einem vorgeschobenen Grund, wie so ein Arbeitgeber, der seinen Angestellten irgendwie loswerden
aber trotzdem
will,
finde so ich das, was ja ich da tatsächlich krass finde. Und das ist das Einzige, wo ich sage, das hätte anders laufen müssen, war tatsächlich diese Schulkonferenz.
Ja.
Weil da hätte es vielleicht auch Stimmen gegeben, die sich für ihn stark gemacht hätten.
Wenn eine stattgefunden hätte.
So, das
ja, das stimmt. Das
ist
stimmt
das Einzige, wo ich jetzt wirklich sage, das ist so der Mini-Vorwurf.
Ja, weil in der Schulkonferenz sind ja eben auch Schüler und Elternvertreter mit
ja,
drin.
Ja, ja, ne? Ich war mal Schulsprecher.
Kein aber ich Witz auch, da haben wir was gemeinsam.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott, ist das crazy.
Kommen wir doch noch ein bisschen positiv heraus.
So, danke, dass du so spontan und kurzfristig
gerne
eingestiegen bist. Nee, eingestiegen, sagt man das
eingestiegen,
so?
Eingesprungen.
Eingesprungen, das war das Wort, was ich gesucht habe. Es wird dringend Zeit, dass wir jetzt Feierabend machen.
Und was essen, ich habe Hunger.
Und was essen, ich habe auch Hunger. Danke, Ralf, dass du da warst.
Danke.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.